Es ist der 23. Oktober 2023. Es ist die Ausgabe und eine besondere bei der Eishockey-Show. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Und vor allem ist es natürlich auch in dieser Ausgabe wieder ein nicht immer ernst gemeinter Rückblick, Ausblick auf das Eishockey-Geschehen, so wie ihr das natürlich von uns hoffentlich gewohnt seid. Und heute eine besondere Sendung, weil wir über ein besonderes Thema sprechen wollen. Also nicht nur das, was in der Liga passiert ist, sondern auch, was passieren wird. Aber erstmal will ich natürlich unsere Mitstreiter oder meine Mitstreiter heute hier im Studio vorstellen. Zunächst mal rechts rüber zu dem Mann, wo ich sage, er ist die 180 unter den Eishockey-Fachleuten. Jede Aufnahme ein Maximum an Eishockey-Fachwissen. Basti Schwede, grüß dich, Basti.
Schön, wurde ich noch nie vorgestellt.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch bemüht, mir da echt Gedanken gemacht.
Hast du extra Notizen gemacht?
Ist es mit Liebe präpariert worden?
Ich weiß.
Und ich gehe darüber und würde einen Mann vorstellen mit den Worten eines ehemaligen Fußballphilosophen, der mal gesagt hat: Eier, wir brauchen Eier, ist totaler Blödsinn und Quatsch, wir brauchen Meier. Mike Meier, schön, dass du da bist,
Magic. Ja, vielen Dank, Sascha. Hallo nach da draußen. Ich freue mich sehr, heute auch ein besonderer Gast, zwei besondere Gäste. Und ja, das wird, glaube ich, eine absolute Highlight-Sendung heute.
Ja, du bist einer davon.
Ja. Danke.
Ja. Ja. Aber um ganz ehrlich zu sein, du musst noch an deinem Legendenstatus arbeiten.
Das stimmt.
Hat sich den schon lange erarbeitet, weil verdient. Und deshalb kommen wir zu dem Mann, über den wir jetzt und vor allem mit ihm auch sprechen wollen. Denn wenn ich nicht ganz richtig oder wenn ich nicht ganz falsch gerechnet habe, sind es fast 50 Jahre beim Fernsehen.
Stimmt.
Und er feiert in Kürze bei uns beim Magenta Sport am Mikrofon sein Comeback. Und zwar, wenn es um Eishockey geht. Erstmal herzlich willkommen, Fritz von Ton und Taxis. Fritz, schön, dass du da bist.
Jungs, ich freue mich mit euch. Herrlich. Mit euch dreien.
Und es ist kein Witz, es ist keine Ente, sondern es ist die Wahrheit. Du wirst für Magenta Sport am Mikrofon erneut nochmal zum Einsatz kommen und sozusagen nochmal die Rente verschieben, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das weiß ich nicht. Wirst du uns gleich erklären?
Der Fritz macht das ja immer wieder.
Ja, so ist es. Der Basti weiß das ganz genau. Das ist ja, also ich bin ja schon mal im Eishockey zurückgekehrt. Darf ich das sagen?
Absolut.
In der DEL2 vor 2 Jahren. Martin Kohlbeck, der dort die Spiele der EV Landshut überträgt, hat sich gewünscht, dass ich an seine Seite komme. Da habe ich gesagt, du, ich habe seit 26 Jahren kein Eishockeyspiel mehr kommentiert. Bin ja gar nicht mehr drin. Ja, aber da, und wie es früher war. Also habe ich zugesagt, ja, weil ich ja nicht Nein sagen kann. Und da habe ich viel arbeiten müssen, um überhaupt wieder in dieses Geschehen hineinzutauchen und zu schauen und zu telefonieren und mein Archiv aufzumachen. Und es war wirklich anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. War allerdings Corona, keine Zuschauer drin, aber ich war begeistert.
Aber das interessiert uns natürlich auch gleich, vielleicht deine Arbeit im Vorfeld, denn wir wollen natürlich ganz kurz unsere Eishockey-Fans mitnehmen. Warum bist du am Start? Weil wir natürlich in der Penny DL in diesem Jahr 30 Jahre DL, besondere Spiele haben, Retro-Vintage-Spiele, wie immer man das bezeichnen möchte. 5. November geht's dann los und da ist Fritz am Mikrofon bei uns beim Magenta Sport im Einsatz, wenn es dann heißt Augsburger Panther gegen die Ice Tigers aus Nürnberg. Das ist das Spiel. Basti, erstmal, auch du bist ja ein Eishockey-Romantiker. Findest du cool? Vintage-Retro-Spiele, wo wir alle nochmal abtauchen können in die Vergangenheit?
Ja, das weißt du ja, dass ich kompletter Eishockey-Romantiker immer wieder bin. Und ich bin ja auch ein Kind der DEL. Also ich war ja von Anfang an tatsächlich dabei, obwohl ich wirklich jünger aussehe, aber man mag es kaum glauben.
Ja.
Ich war schon am Anfang dabei. Ich habe Fritz heute auch meine Geschichte erzählt. Mein erster Job beim Fernsehen, auch der hatte damals schon mit Eishockey zu tun und solche Sachen. Also ich bin ja mit Kaufbeuren damals in diese neu gegründete DEL mit eingestiegen und alles. Und es war auf eine Art und Weise war es sehr spannend, auf die andere Art und Weise war es dann aber trotzdem einfach Eishockey. Das blieb ja so, außer der Name hat sich ja dann nicht viel geändert erstmal. Aber ich weiß es auch noch, dieses Eröffnungsspiel, dass der Fritz damals das erste DEL-Spiel kommentiert hat.
Aber Kaufbeuren hatte ja eine super Zeit, nicht mehr unbedingt in der DEL, wie du weißt, aber in den 80er Jahren mit den ganzen Tschechoslowaken, mit Florian Strieder als Trainer, mit Martinez, Stasny, Didi Hegen, der Raucher, der 50 Tore geschossen hat jede Saison, hat dich das, sagen wir mal, so fasziniert, wenn ich jetzt quasi als Moderator hier kurz fragen darf.
Das überrascht uns jetzt hier,
dass du im Grunde genommen nicht Fußball spielen wolltest, sondern gesagt hast, Kaufbeuren am Berliner Platz, da muss man Eishockey spielen. Ich will einer der Großen werden.
Nee, wir haben schon auch Eishockey gespielt. Wir waren ja sehr vielfältig früher am Land, so mit dem Sport. Du hast irgendwie alles gemacht, aber es hat sich dann so rauskristallisiert, dass ich schon sehr viel Bock
hatte. Wer hat dich besonders aus dieser Mannschaft damals mit Medikus, mit Kapitän Schuster, mit den beiden Hegens und mit den Tschechoslowaken, wer hat dich besonders interessiert?
Ja, Martinez war natürlich...
Der war sensationell.
Ja,
Wladimir Martinez.
Wladimir Martinez war dann auch noch mein Trainer tatsächlich.
Ah, das ist ja
ich
super.
War sogar bei denen in Pardubice, weil der Tomasz, der Sohn von Wladimir, wir sind auf den Tag genau gleich geboren und wir haben eigentlich den kompletten Nachwuchs zusammengespielt. Also ich war sehr dick mit der Familie dann auch, was sehr schön war, was immer noch so ist tatsächlich auch. Und der Herr Martinez war natürlich das eine und dann von den deutschen Spielern war, der wird ja auch noch was sagen, war lange Jahre Kapitän Rolf Hammer, der auch ein sehr guter Freund dann von mir ist.
Aber interessant war auch der Heckelsmüller, der hat nämlich mit den zwei Tschechen gespielt als Center und so weiter. Und war der Stasny nicht noch ein bisschen besser? Der Stasny.
Ja, aber...
Okay, wir sind zu sehr in der Tiefe. Nee,
stell mal vor,
wir sind zu sehr in der Tiefe.
Glaube, und
die Jungen wissen gar nicht mehr, von was wir
reden. Das war sogar für mich auch lang her.
Aber ich kann mich noch erinnern,
das wirst du auch noch wissen, damals dieses legendäre Viertelfinale gegen Landshut, weißt du, wo die rausgenommen wurden.
War ja dabei.
Ja.
Also, aber weißt du was, Fritz, ab einem bestimmten Punkt ist natürlich die einzige Inspirationsquelle und das einzige Vorbild, was Basti Schwele heute noch hat, ist Rick Goldmann. Ja, also von daher sind wir fast schon wieder in der Gegenwart, aber weil wir natürlich auch ein bisschen was von dir wissen wollen, rund um dieses Spiel, aber grundsätzlich auch aus deinem Leben, auch aus dem Eishockey-Leben und wer mitmachen will und vielleicht auch eine Frage stellen möchte, kann das natürlich gerne tun. Wir haben doch wie immer die legendäre Nummer, die ich auch in dieser Folge nach 3,5 Jahren nicht auswendig kann, aber deshalb wird sie eingeblendet. 0175 5681 7248. Könnt ihr natürlich über WhatsApp zum Beispiel uns gerne eine Sprachnachricht reinschicken, dann spielt der Maike die ab und dann stellen wir die Frage an Fritz. Und das Ganze geht natürlich auch wie immer über unsere YouTube-Kommentarleiste. So ist es, Fritz. Wir sind auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Wir sind Multimedia.
Millionen Leute schauen zu.
Aber lass uns doch mal vielleicht vorne anfangen. Wie kam es überhaupt zustande, dass du gesagt hast, ich mache es? Als die Anfrage kam, hast du lange überlegt zu sagen, komm, ich habe zwar vor 2 Jahren da schon mal eine DL2, aber jetzt auch nochmal Penny DL bei Magenta. Warum mache ich das? Wie lange hast du überlegt?
Also wir drei waren ja bei der Veranstaltung 30 Jahre Deutsche Eishockey-Liga in Berlin. Genau. Repräsentanz der Telekom, Riesenveranstaltung.
Offizielle Pressekonferenz.
Du warst Moderator, ich war auch mit auf dem Podium. Und das war eine sehr nette Veranstaltung. Und nachher haben wir ein Bierchen getrunken. Wir standen zu dritt. Ja. Ich will es den Zuschauern sagen und Zuschauerinnen. Kommt Gernot Trippke, der Geschäftsführer, sagt, Mensch, TT, wir machen eine Retro-Geschichte und das und das. Ich wusste gar nicht, von was er spricht. da müssen Sie ran. Da sage ich, wie ran? Ich habe einmal was gemacht in Landshut, das reicht. Und dann war die Sache erledigt und dann ruft mich die Frau Brüderle aus dem Büro da an, der DEL, und sagt, kann ich da mit Max Weitel, eurem Eishockey-Chef, kann ich da eine Verbindung herstellen? Wir wollen Sie gerne nominieren für dieses Spiel. Dann habe ich hier schon gesagt, na, ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. Warum? Da habe ich gesagt, ja, das bespreche ich dann mit Max Weitel.
Aber da bist du doch innerlich schon heiß gelaufen.
Naja, also wir wollen nicht übertreiben. Denn eins muss ich natürlich sagen. Meine große Eishockey-Zeit war in den 70er, 80er Jahren bis Anfang 90er dann oder Mitte 90er. Ich bin 93 von der ARD, Bayerischer Rundfunk, zur Premiere. Und da haben wir das Eishockey ja neu erfunden. Das habe ich ja damals auch erzählt. Da hatten wir ja plötzlich Geld ohne Ende und haben also da Haufen Kameras aufs Eis gebracht oder ums Eis herum oder im Tor, auf dem Tor, hinterm Tor, neben dem Tor. Plötzlich hat man das gesehen, was eigentlich im Eishockey passiert. Und aber 96 haben wir die Rechte damals verloren und dann habe ich kein Eishockeyspiel mehr kommentiert. Aber ich habe natürlich in meiner Zeit bei der ARD, habe ich glaube ich 12 Eishockey-Weltmeisterschaften kommentiert mit Sprenzel zusammen, Jochen Sprenzel aus Berlin.
Weil du das gerade sagst, weil ich natürlich auch enorm viele Sportfans aus dem Fußball kennen, ne? Natürlich auch hinten raus dann über die Premiere,
die ja
Sky-Zeit, genau, du hast ja eben aber auch viele, viele Jahre Basketball gemacht, Eishockey gemacht, Ski-Alpin. Eben aus der ARD kommen, glaube ich, ne? Bei WDR, genau, Ski-Alpin. Wie kam vor allem vielleicht auch das Interesse gerade für Sportarten wie Eishockey, wie Basketball zustande? Es war ja auch etwas, wo vielleicht nicht jeder sofort aufzeigt und sagt, das will ich jetzt unbedingt machen. War das schon immer bei dir drin? Ich meine, du hast ja auch eine leichte Sportvergangenheit, ich glaube, mit dem orangenen Ball, oder?
Ja. Also ich war immer ein Mannschaftssportler, auch obwohl ich gern Tischtennis gespielt habe. Ich habe alles gerne gemacht, aber ich war Basketballer. Ich hatte ein gewisses Talent und war in der oberbayerischen Juniorenauswahl und habe mir immer gedacht, ich müsste 2 Meter werden, damit ich Profi werde. 2 Meter war in der damaligen Zeit schon eine schöne Größe. Bin es Gott sei Dank nicht geworden. Hätte auch das Talent nicht gehabt. Aber Basketball war eigentlich meine Lieblingssportart. Und ich habe auch die NBA damals zu einer Zeit, wo man von der NBA überhaupt nichts gewusst hatte, dann ins bayerische Fernsehen gebracht und Magic Johnson gegen Larry Bird und so weiter. Naja, also Basketball war klar, habe ich für die ARD alles gemacht. Mein letztes Spiel, das ich für die ARD gemacht habe, bevor ich zur Premiere bin.
War ein großes, ne?
War ein ganz großes. Es war eine der größten, in der damaligen Zeit, eine der größten Sportsensationen überhaupt. Ja. Denn wir sind auch, wir, sage ich, Europameister geworden gegen die Russen. Nach der Vorrunde waren wir fast ausgeschieden und haben ein tolles Halbfinale, Viertelfinale schon gegen die Spanier gehabt. Und das war also für mich ein wunderbarer Abschied sozusagen, weil das war eine Sensation. Also Basketball war bei uns immer schwierig. Es war so ein bisschen eine Art Studentensportart und ich habe immer hart arbeiten müssen, um überhaupt Sendezeiten zu bekommen. Und Eishockey ist natürlich ähnlich, auf kleinem Raum, spektakulär. Es ist viel geboten, wir wissen, und wahnsinnige Stimmung. Ich war gestern zum Beispiel in der Halle gegen Augsburg hier in München. Der Robert Schneider, wenn der anfängt, die Leute heiß zu machen, da läuft es mir kalten Rücken runter nach wie vor. Also das ist gewaltig. Übrigens, ich habe den neuen Tempel gestern besucht.
Was auch?
War SAP-Arena. Ja. Also es ist noch
eine Frühbaustelle.
Also man hat noch Angst, dass irgendwas von oben runterfällt, aber es war alles gut gesichert. Ja. Und das wird also nur nebenbei natürlich die Frage sein, wie die Zuschauer das annehmen. Da gehen dann 10.500 Zuschauer rein. Nein, also diese Sportarten sind ja eigentlich Fernsehsportarten. Eishockey, Basketball, so wie es bei Magenta Sport jetzt wunderbar aufgehoben ist. Fußball natürlich schlägt alles, aber bis du mal im Fußball ein 4-4 hast, da hast du im Eishockey in jedem zweiten Spiel richtig Tempo drin und Dynamik, und das hat mich immer
fasziniert. Ja, als Düsseldorfer darf ich kurz einhaken, das kann man, hätte man am Wochenende sehen können im Fußball, ne?
Ja,
okay. Die Fortuna.
Ja, gut, aber das nur nebenbei. Ja, aber gut, der Reporter, der es gemacht hat, der wird es nicht vergessen.
Das
verstehst
richtig.
Du? Das ist ganz einfach. Ich habe Dortmund Stuttgart irgendwann gemacht vor 10 Jahren, 4-4, unvergessen. Das sind dann Spiele, die du nicht vergisst. Ja, also so kam ich halt zu diesen Sportarten, Fußball sowieso und Ski Alpin dann eben auch. Ich hab ja da auch alle Weltmeisterschaften gemacht. Also ich war also oben überall in der ARD in meinen Sportarten dran. Und dann kam der Ruf von Michael Pfad, damals der Chef von Premiere, hat gesagt, könntest du dir vorstellen, dass du ganz kommst? Da habe ich gesagt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das konnte sich keiner vorstellen.
Mhm. Weil das so ein Neuland war, ne?
Neuland damals, und dass ich vom BR-Trainer, ich war da 23 Jahre beim BR, aber da habe ich mir überlegt, ich bin da 43 Jahre alt, so alt wie du jetzt fast, ne?
Ja.
Und da kann man dann doch noch überlegen, ob man nochmal was Neues macht. Ob man nochmal was Neues macht. Und die Produktionsmöglichkeiten waren natürlich sensationell damals. Also wie gesagt, Eishockey haben wir ja vollkommen neu erfunden im Grunde genommen. Also was immer du da hören willst, wir haben den Fernsehbeweis eingeführt, wir hatten Kameras, wir waren in der Schiedsrichterkabine, haben wir zum Lichtenegger gesagt, das war ein Schiedsrichter damals, du, wir brauchen drei Minuten später, sagt er, kein Problem, könntest auch 5 Minuten haben. Die haben alles für uns gemacht. Ist das immer noch so?
Wir sind schon zeitlich, wollen wir das natürlich auch für die Zuschauer natürlich, dass das alles schon passt. Aber es ist weiterhin ein gutes Zusammenspiel, weil ich glaube, jeder auch merkt, du musst natürlich aufeinander zugehen,
natürlich,
damit das Ganze funktioniert. Wenn du da gegeneinander arbeitest, funktioniert
ja, das Ganze. Ja, die Eishockey-Leute sind doch froh.
Natürlich.
Wenn du sagst, Spieler X bitte in der Drittelpause, stell dich hin, Kopfhörer drauf, dann mach das.
Ja, Fritz, ich meine, für die Liga ist das natürlich Wahnsinn, dass jedes einzelne Spiel live übertragen wird.
Ja, natürlich.
Das war ja
undenkbar.
Absolut undenkbar.
Wir haben ein Spiel damals am Anfang gehabt, dann zwei.
Ja, heute gibt es alle.
Ich weiß, und ich weiß auch wo.
Das ist gut, dass du dir das gemerkt hast. Maike hat sich auch was gemerkt, beziehungsweise du hast, glaube ich, einen Einwurf, oder?
Ich habe eine erste Frage über WhatsApp bekommen, über unser Studiotelefon von Jörg Reich. Und zwar, der sagt auch, in den 90ern kam Eishockey freitagabends noch in Ausschnitten in der ARD und im ZDF.
Ja.
Das war wichtig für ihn. Und mittlerweile findet es nicht mehr statt. Dritte Liga wird er jetzt auch gezeigt in der Sportschau, wenn ich es richtig im Kopf habe, Eishockey nicht. Vielleicht auch dein Standpunkt, glaubst du, ist es wichtig für ein Eishockey, dass er immer noch auch in den Öffentlichen gezeigt wird, vor allem die Liga und nicht eventuell nur eine WM, wenn sie erfolgreich sind?
Also wir müssen da bei der Wahrheit bleiben. Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist schon mitentscheidend. Auch wenn ich sage, wenn man die Basketball-WM sieht, die ist bei Magenta Sport 1A übertragen worden, mit allem drum und dran. Aber öffentlich-rechtlich hat eben noch einen anderen Zug. Aber das ist, wir haben früher alles übertragen in der ARD. Eishockey, die Weltmeisterschaften ja, aber das, was der Kollege gerade gesagt hat, in ARD, ZDF am Freitagabend, nein. in den Regionalprogrammen. Mhm. Also ich bin da mit einer Kamera in Kaufbeuren oder in Rissersee gewesen und abenteuerlich im Winter zurück in Kaufbeuren auf den Straßen nach München und hatte auch das Endergebnis nicht in der Kamera drin und habe gehofft, dass es also so von der Tendenz stimmt. Ich konnte 7-4-3 und wenn 7-5 ausgegangen ist, waren alle zufrieden. Weil die Leute ja, wussten, es geht nicht anders. Verstehst du?
Ja, aber heute hat natürlich auch jeder Fan die Information. Und du guckst kurz in dein Handy und weißt ja, sofort mehr oder besser Bescheid gefühlt als der Mann oder der Mensch, der manchmal live vor Ort ist. Aber ihr hattet das ja auch nicht immer live. Ne? Das war ja zum Teil andere Situation.
Nein, du, ich habe ja noch mit 16 mm gearbeitet bis in die 70er Jahre
hinein. Das sind so Filmrollen für
die. Das musste noch ins Kopierwerk und so weiter. Das war abenteuerlich. Wir hatten keine Handys. Wenn ich einen Stau hatte, dann bin ich halt nicht nach Freimann gekommen ins Studio und so. Ja. Also es war eine vollkommen andere Zeit, aber wir haben es auch geschafft. Und die Leute waren zufrieden.
Es weil lief wussten, auf jeden so, Fall irgendwann was.
Ja, nur und jetzt kommen wir eben auf die Kameras und die Produktionsmöglichkeiten. Die Leute haben ja nicht gesehen, wie der Puck ins Tor gegangen ist. Der Turner-Taxi hat gesagt 2-2. Ja, wunderbar. Ja. Aber gesehen haben wir es ja nicht. Verstehst du?
Apropos nicht gesehen, lass uns mal auf ein paar ältere Bilder gucken. Ich glaube, da warst du auch dabei. Wir haben mal so ein paar...
Ich sehe sie nicht.
...sehr ältere Bilder aus den späten 80er Jahren. Aha. Mikey, guck mal.
Ja, Düsseldorf-Rosenheim.
89,
ja, Finale Spiel 4.
Aber der Pete.
Peter John Peter Lee John. Gerade getroffen, ja.
Ja, hat er gelegentlich gemacht.
Ja, aber weißt du, wir hatten
guck mal, damals...
Das war noch nicht Premiere.
Nein, aber das war auch noch nicht, ich wollte sagen, das war noch nicht hochauflösend. Da ja, war das, HD noch nicht geboren.
Das ist die Sache.
Geschweige denn UHD. Und das ist das, was du meintest, ne? Also man hat natürlich insgesamt... viele Dinge anders einschätzen können nur, ne?
Ist ja ganz klar. So ist es. Waren andere Zeiten, aber ich bin natürlich groß geworden und wir haben natürlich Eishockey war in Bayern, Bayerischer Rundfunk, Bayerisches Fernsehen, da haben wir ja alles gemacht. Ich war unzählige Male am Berliner Platz. Das war ja Wahnsinn, was da los war in Kaufbeuren. Ja. Und mir blutet das Herz ein bisschen, aber nicht nur Kaufbeuren. Also da kann ich in Füssen anfangen, die 11-mal Meister waren in der Bundesliga oder Tölz waren die nächsten, die weg waren. Mhm. Und Rissersee natürlich im Olympia-Eisstadion und so weiter. Also jetzt muss man dann, wenn wir diesen Bogen zum Retro-Spiel schlagen, kann ich sagen, okay, Augsburg und Nürnberg, also in ihrer Vitrine haben die da nicht viel drinstehen. Aber die waren immer dabei seit 94.
Gründungsmitglieder, und, 2 von 5, die noch spielen.
Ja. Und es gibt nur noch 5, die immer dabei waren. Und wir haben, glaube ich, über 30 Mannschaften oder Vereine gehabt, die in dieser Liga gespielt haben. Da gibt es nur 5.
Ja.
Also mit Recht sagt man, wir machen das Spiel. Augsburg, Nürnberg, immer dabei.
Und du bist jetzt auch wieder dabei. Jetzt müssen wir den Turnaround kriegen zum Retro-Spiel, wie du gerade sagst. Jetzt müssen wir das natürlich noch einfordern. Basti, es interessiert uns doch brennend, ne? Als Reporter, als Investigativjournalisten im Sport, die wir zu sein glauben. Fritz, wir wollen von dir wissen, wie ist die Arbeit? Komm, wir reden mal Tacheles jetzt hier. Wie läuft die Vorbereitung?
Was willst du wissen?
Naja, ich sag mal, das ist ja sicherlich schon etwas, wenn man so lange wie du dabei bist und dabei warst auch in der Sportberichterstattung. Es hat sich ja brutal verändert. Ich habe ja eben schon gesagt, heute musst du echt aufpassen, dass der Fan nicht mehr weiß als du, weil der hat gerade sein Handy schon zur Rate gezogen. Du bist gerade mitten im Spiel im Kommentar, hast die Info auf dem Handy gar nicht mitbekommen, weil der Verein hat irgendwas gepostet. Also es sind so viele Quellen, die auf dich einprasseln heute. Ist auch echt schwer geworden für viele Kollegen, die ein bisschen älter werden, so wie ich, muss man ganz ehrlich sagen. Du musst alles filtern. Wie bereitest du dich jetzt vor? Woher holst du die Infos? Hast du noch analoge Akten zu Hause liegen?
Naja, ich habe ein Archiv, weil ich alles, was ich gemacht habe, aufgehoben habe.
Hast du wirklich?
Ich bin aber zwischendurch einmal umgezogen in München, da habe ich einiges dann weggetan, weil es zu viel
war. Also auch Zeitungsartikel und so
hast du meine Unterlagen. Mhm. Ich habe ja immer geschrieben.
Ja.
Die jungen Leute heute, die arbeiten ja digital. Ne? Die schauen ja zum Teil, die Aufstellung haben die da. Ja. Ich habe immer alles geschrieben, habe es aber nicht lesen können. Aber weil ich es geschrieben habe, habe ich vieles hier. Ich habe immer gesagt, ich habe eine schöne Barockkommode im Kopf gehabt mit vielen Schubladen und da habe ich Dinge reingetan. Und jetzt war die Frage, das war die Qualität und auch das Glück manchmal in einer Übertragung, dass du im entscheidenden Moment die Schublade aufziehst mit dieser Information, die du da brauchen könntest. Aber es muss genau in der Sekunde sein. Und Gott sei Dank ist es nicht immer gelungen, weil ich habe immer gesagt, ich bin 100% vorbereitet, aber mehr als 50% und nicht einmal das kann ich ja überhaupt absetzen. Ja. Also die Qualität eines Reporters besteht unter anderem darin, diese Geduld zu haben und diese Demut zu haben, nicht alles, was ich bearbeite, auch sozusagen wiederzugeben, weil das macht den Zuschauer verrückt.
Das ist ein guter Punkt. Wie nimmst du auch vielleicht die Veränderung heute wahr, wenn du heute einfach vor dem Fernseher sitzt, auf der Couch, so wie jetzt hier bei uns, und konsumierst eigentlich eher den Sport passiv? Wie nimmst du auch die Veränderung im Kommentar, in dem Beruf Kommentator wahr? Gefällt dir da vieles? Gefallen dir vielleicht auch ein paar Dinge nicht? Wie ist
also
das für
schon
dich?
Zu meiner Zeit, am Ende meiner Zeit, begann diese Systematik eine große Rolle zu spielen, die Taktik. 4-3-3, 3-5-2 oder Dings. Und da ist die Gefahr, das hat man mir manchmal auch vorgeworfen, dass ich zu wenig taktisch vielleicht bin. Ich bin immer der Meinung, als Reporter muss ich eine Mischung haben, eine gute Melange. Ich muss auch mal eine schöne Geschichte, muss gut reagieren können. Auch Taktik, aber nicht ständig Taktik. Jetzt spielen sie wieder mit Viererkette. Beim nächsten stimmt dann, ja, jetzt haben sie es wieder aufgelöst. Das ist zu viel aus meiner Sicht. Das hat sich sehr verändert. Und natürlich haben wir dann in den letzten 20 Jahren, wenn wir an Opta denken, die euch auch bedienen, diese Statistikmappen. Also im Fußball haben wir für jedes Spiel eine Mappe mit 100 Seiten gehabt.
Ja.
Geschichten, Stories, Statistiken. Schon da musst du als Reporter die Qualität haben, dir nur das Wesentliche herauszusuchen. Mhm. Je mehr du heraussuchst, desto mehr willst du, das liegt in der Natur der ganzen Geschichte, willst du auch loswerden. Und das ist die große Qualität eines Reporters, dass er da die richtige Mischung findet, den Zuschauer nicht überfrachtet, am Bild bleibt, nicht am Bild vorbeispricht. Weil das macht den Zuschauer, ohne dass er es jetzt genau formulieren könnte, aber sagt, der Reporter, der macht mich nervös. Warum macht er mich nervös? Weil er immer am Bild vorbei ist. Ich sehe, du musst das Bild synchronisieren als Kommentator. Das ist die große Kunst. Ich schule ja immer noch die Kollegen von Sky Österreich zum Beispiel. Und ich habe immer geschult, auch während meiner aktiven Zeit. Ich habe überall meine Schüler laufen. Und das war mir immer sehr wichtig, diese Basics zu erarbeiten. Und dann, wenn du die Basics hast, entscheide die Persönlichkeit. Ein eigener Stil, ein eigener Duktus. Dann bleibst du nicht beliebig, sondern wirst wiedererkennbar. Und das gelingt nur ganz wenigen. Mhm. Ihm schon.
Noch ein Lob, also wenn Basti.
Wenn die Euphorie nicht durchbricht. Ne? Aber weißt du, das ist ja das Schöne, dass du kannst ja nicht jeden Zuschauer überzeugen. Sag mal, mir hat ein großer Kommentator, Rudi Michel, schon als ganz jungen Menschen gesagt, TT 50%, wenn sie auf ihrer Seite haben, sind sie ganz vorne.
Das zitiere ich auch immer.
Plus, Minus. Aber der eine ist zu sachlich, der andere ist zu euphorisch, der dritte hat zu viel Statistik, der vierte erzählt nur Geschichten, der fünfte ist ständig in Metaphern. Du kannst es nicht jedem recht machen.
Aber also, das weißt du in diesem Job, wenn du ihn antrittst, und das musst du auch können oder musst du nicht abkönnen, dann kannst du nie machen den Job.
Ja, aber das ist ein gutes Zitat, weil das habe ich auch früh mitgenommen, wenn du 50% der Zuschauer auf deine Seite bekommst, jetzt im positiven Sinne, dann hast du eigentlich schon fast alles erreicht. Da bist du eigentlich bei 100% angekommen, weil du diese 100 selten kriegst.
Das sind ein paar
Ausnahmen. Vielleicht hat es mal Thomas Gottschalk gehabt früher, aber so in der Wahrnehmung der Menschen.
Bei Jauch, genau, würdest Jauch, du immer sagen, der ist Moderator, aber der Jauch ist jemand, wo du sagst, den liebt eigentlich jeder.
Ja, genau. Aber das ist so,
ganz wenig.
Genau, das ist so eine Zahl, die habe ich mir auch mal zu eigen gemacht, so dass du dich auch so davon frei machst, dass du meinst, du könntest jetzt jeden umarmen irgendwie. Ne? Das gehört auch gar nicht dazu, glaube ich. Ne? Das ist ja auch eine... Wie soll ich sagen, es zeichnet ja auch jemanden aus, wenn er ein bisschen eckig ist in der Art und Weise. Ja,
natürlich,
oder? Ja.
Besonders eben.
Besonders.
Ja, wie er Dinge ausdrückt, wie er spricht, was er spricht, wie er reagiert.
Ja. Und manchmal, Fritz, wie man reagiert, ist ja auch mal die große Frage im Kommentar sowieso auf die besonderen Bilder, die man eben dann ohne Bildtextschere, wie ich gerade gelernt habe, versuchen muss zu kommentieren. Aber manchmal steht man auch da und du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Aber natürlich, weil es so legendär war, wir haben bei der Pressekonferenz in Berlin auch schon das kurz angeschnitten, aber wir müssen uns den Ausschnitt nochmal reinziehen, weil er natürlich auch immer noch... großer Fan des deutschen Eishockeys ist und immer wieder in München auch zuschaut, Hans Zach. Und mit dem hast du mal eine sehr, sehr amüsante Diskussion im Studio.
Ja, Diskussion. Der Hardy. Hat nicht sollen sein.
Der Hardy sagt gerade, er möchte nicht gegen eine frische Mannschaft spielen. Das ist also ein Hinweis darauf, dass die Mannschaft doch ein bisschen...
das haben Sie wieder falsch verstanden. Das habe ich schon richtig gesagt, nur Sie haben falsch verstanden.
Sagen Sie mal, warum sind Sie so zwider?
Ich bin nicht zwider. Nur Sie verstehen das falsch, dann müssen Sie es richtig rüberbringen.
Also.
Er hat das, weil man eben spricht, dass Düsseldorf oft müde ist und eben so hat er es gemeint.
Aha.
Und eben jetzt schon wieder nach zwei Tagen spielen musste. Darauf hat er angesprochen, dass wir uns die Leistung gut gehalten haben und heute ganz frisch und in vollem Saft angetreten sind. Das hat er gemeint und nichts anderes. Und das müssen Sie dann mal lernen.
Ja, das lerne ich auch gern. So ist es ja nicht. Trotzdem sind Sie jetzt wieder.
Ich bin überhaupt nicht
jetzt
wieder.
Wir,
wenn ich jetzt wieder wäre, wäre ich nicht hier schon übergehen.
Okay, aber das mache ich gut. Nicht. Das ist auch...
Jetzt meine Frage.
Ist kurz geworden auf jeden Fall.
Hast du Kontakt mit Hans Zach? Hast du, oder hattest du dann über die Jahre Kontakt mit
ihm? Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, Hans, ist ja alles gut und schön und so weiter, aber weißt du, das, wenn du so knorrig bist, ich hätte dich eigentlich rausschmeißen müssen. Ja, hätte mich halt rausgeschmissen, dann wäre er rausgegangen. Ist aber egal. Also den Hans musste man nehmen und das ist bis heute so. Du hast ja mit ihm auch immer wieder Kontakt gehabt. Habt ihr vielleicht sogar auch zusammen kommentiert.
Ja,
das
weiß ich.
Ja, aber da ist er ja dann auch sehr sachlich. Ich habe ihn aber immer gemocht, weil er gerade heraus war. Eigentlich ein gutes Herz hatte, aber natürlich immer total, also wenn man mit ehemaligen Spielern spricht, was da in der Kabine abgelaufen ist, ist eine eigene Sache, das soll in der Kabine bleiben, aber der war natürlich, er war schwer zu handeln und wir haben oft den Fehler gemacht, das habe ich auch in Berlin erzählt, dass wir schnell eine kritische Frage gestellt haben und da ging es schon los. Das muss man natürlich, aber das weißt du als Moderator, erstmal sachte hinkommen und die kritischen Fragen dann zuerst auf zweiter, dritter Position, dann ist es besser zu verkraften. Da haben wir oft den Fehler gemacht. Ja. Aber der Hans war für das deutsche Eishockey sensationell. Also das ist ja gar keine Frage. An dem Tag hatte ich ein bisschen, war ich grippig, hatte Fieber und so weiter. Das war insgesamt schwierig. Und Hedos war damals, das war, die wurden damals Meister. Düsseldorf hatte keine Chance im Finale. Die sind mit 0-3 da rausgegangen. Und das war für den Hans natürlich, der vorher dreimal hintereinander Meister war. Er wollte viermal Meister werden. Aber er hat ja sensationelles in Düsseldorf geleistet. Ja. Nicht nur dort.
Auf jeden Fall ein sehr kultiges
Interview. Ich habe immer noch ein Fundstück Fritz. Im Netz. Schau mal, Fritz, zu diesem Ding, wo haben wir die Kamera?
Ja, ja, der Alpenvulkan. Ja? Der Alpenvulkan. Schau
mal, für dich als Kühlschrankmagnet.
Ja, das ist ja herrlich.
Dann hast du das
ja,
immer,
ich hab noch
nachdem
Platz
wir dich so penetrieren mit diesem Ausschnitt immer.
Also meine Frau wird sagen, ist der von dieser Welt?
Manche würden sagen nein.
Aber ein herrlicher Mensch und eine herrliche Frau. Und ich hätte ihn gern gestern im Stadion begrüßt. Ich wusste gar nicht, dass er da ist. Ich habe das Spiel mit ihm kommentiert in Augsburg damals. Habe mich gewundert, dass er zugesagt hat, weil er am nächsten Tag mit Düsseldorf gespielt hat. Mhm. Aber ja, du, das Spiel damals war keine große Geschichte. Also das erste Tor hat der Schendelev, das war ein russischer Weltmeister geschossen. Dann haben sie ausgeglichen, Augsburg 1-1. Aber die waren ja Aufsteiger damals. Die hatten keine Chance. Da spielte Sherwin und Dirkac und Schendelev und im Tor war Karl Friesen und so weiter.
Die Mannschaft war sensationell bis Dezember.
Dann war es weg.
Genau.
Apropos von einer Welt.
Weißt du was, die hatten kein Geld damals, aber immer noch gute Spieler. Aber dann war eben Ende. Ne?
Ja, Geld und gute Spieler geht manchmal einher. Nicht immer, nicht immer. Maike, du hast noch einen Einwurf, der ultimativ wichtig ist, wenn es um Fritz von Thurn und Taxis geht.
Das ist richtig. Nico N. fragt nämlich, ob du immer noch schokoladensüchtig bist und wenn ja, welche du empfehlen kannst.
Ich war immer schokoladensüchtig und das war ganz interessant, weil ich hatte ja so einen Alu-Koffer, wo meine Unterlagen drin waren. Und die Presseleute und auch andere Leute haben gesagt, was hat denn der Thurn und Taxis da in dem Koffer drin? Und dann hat man ihn mal gesteckt und wahrscheinlich Kekse oder so, sage ich, nein, erstklassige Schokolade. Also ich bin ein großer Verfechter von sehr guter Schokolade, da darfst du nicht auf den Preis schauen. Du bist übrigens auch ein Schokolade-Fan.
Ist richtig.
Habe ich gehört.
Ja, ich weiß.
Schaust du da, aber da geht nichts mit Milka. Und,
nein,
darf jetzt keine Negativwerbung machen, aber da darfst du nicht aufs Geld schauen, wenn es um gute Schokolade geht.
Da hast du 100% recht und deshalb habe ich mich natürlich auch gut daran erinnert, weil ich freue mich immer noch drüber an die Erinnerung, 2002 die Olympischen Spiele zusammen für damals noch Premier zusammen machen durften, beziehungsweise ich durfte es mit dir ein bisschen begleiten. Du warst damals der Moderator und ich war der kleine Assistent. Und da hast du mir die Geschichten nämlich erzählt. Und deshalb weiß ich ja, dass du großen Wert auf besondere Schokolade legst.
Moment,
und Maike, haben natürlich was.
Ja, darf ich aber noch sagen, weil die Zuschauer wissen nicht, wo die Zuschauer und Zuschauerinnen. Das war in Salt Lake City 2002.
Genau. Ja? Die Winterolympischen Spiele.
Olympische Spiele, die ein bisschen verschoben waren, wie wir im Nachhinein wussten. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema.
Denn, guck mal hier, Fritz, wir haben natürlich ein bisschen was am Start für dich. Oh. Jetzt darfst du natürlich auch nicht auf die Firma da gucken, weil das ja selbstverständlich ohne Werbung abläuft hier. Aber in einem kleinen schmucken Kästchen.
Mein Lieber, wir wissen, von was wir sprechen, oder?
Ich hoffe, du kannst dann abends mal das ein oder andere Kalorienbömmchen genießen.
Ja. Ich will genau wissen, wo kommt die Schokolade her, wo kommt die Grundschokolade her und so weiter. Und also, was bist du süßer?
Ja, aber nicht Schokolade, aber auch ganz schlimm.
Ja, was denn dann?
Bitte?
Was denn dann? Kekse?
Nein.
Apfelstrudel?
Nein, ich kann die Firma jetzt auch nicht sagen, aber Gummizeug.
Ah, Gummizeug.
Ein Traum. Ganz schlimm, vor allem im Stadion immer.
Wirklich? Weißt du, da bist hast du immer was mit?
Ja, ich versuche nichts mitzunehmen. Ich bin aber mittlerweile in Stadien, wo dann die Ordner, die immer neben mir stehen oder so, dann komme ich hin, räume meinen Platz ein und dann bringen die mir mit, obwohl ich extra mir selber nichts mitnehme.
Also in allen Stadien weiß man um deine Sucht.
Ja. In ein paar Stadien wissen die um meine Sucht, definitiv. Und dann
legst du auch manchmal was?
Nein, ich aber ja, der ist ja genauso, der ist ja nicht
nur Schokolade, ja, der macht da bei allem mit. Ne? Ich habe ja nicht den Vorteil, in der Menge da
Platz zu nehmen. Aber er macht da bei allem mit, auch wenn wir reisen oder so im Zug oder so, das ist ganz, ganz schlimm wirklich.
Fritz, dann genießt die Schokolade, vielleicht ja nach dem Retro-Spiel am 5.11. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ich darf ja auch dabei sein, daher sehen wir uns da eh.
Ja, und wird jetzt ein cooler Abend, hoffe ich. Muss ich ja noch sagen, also das wurde ja heute veröffentlicht und da, die Wahrheit ist natürlich, dass ich Co-Kommentator bin. Der Chef ist Patrick Ehelechner. Großartiger Torhüter früherer Zeit. Und da können wir von
Torhüter. Sehr dynamisches Duo.
Da können wir von Torhüter zu Torhüter sprechen, weil ich war ja auch Torhüter. Und da, glaube ich, kann ich schon an seiner Seite so ein paar Themen ansprechen und zum Beispiel das Torhüterspiel insgesamt und so. Da freue ich mich sehr darauf.
Das wird für den Paddy, glaube ich, auch ein ganz besonderer Moment, dass du an seiner Seite Platz nimmst. Und wir freuen uns. Ist noch ein bisschen dahin. Dementsprechend bereite dich gut vor.
Ja. Weiter. Ich öffne wieder
mein Archiv. Wie immer. Fritz, vielen Dank.
Mach's gut.
Schönen Abend.
Danke für den Besuch. Alles
Gute. Danke dir. Und wir hören und sehen dich am 5. Alles November.
Gute. Wir sehen uns auch.
So machen wir's, Also das Retro-Spiel Augsburg gegen Nürnberg, dann am 5.11. natürlich live bei uns bei Magenta Sport. Das war der Ausflug in dieses Spiel oder Richtung Retro-Spiel im November mit Fritz von Ton und Taxis. Großartig. Fritz ist natürlich einfach, man kann da das Wort Legende ganz entspannt benutzen. Ganz entspannt
benutzen. Man muss es gar nicht inflationär benutzen.
Was ja häufig gemacht wird manchmal, ne? Aber da passt es extrem gut.
Also. Manche würden sagen Fritz Love. Aber nur manche.
Hashtag.
Fritz. Ja, das hätten wir Fritz natürlich auch noch fragen können. Auch das ist ja irgendwann mal aufgekommen im Netz, der Hashtag Fritz.
Aber der Fritz ist selber wieder gar nicht Social Media unterwegs.
Nee, aber der wird dann wieder trenden, glaube ich.
Ja,
hat Fums damals aufgebracht.
Genau.
Und vielleicht
also, wer bekommt am Eishockey einen neuen Vibe.
Ja.
Macht das. Und natürlich zu dem Retro-Spiel am 5.11.
So ist es.
Könnt ihr euch jetzt schon warm machen mit Hashtag Fritzlauf.
Also, sind wir gespannt. Gibt ja unter anderem Trikots. Das können wir gar nicht gezeigt. Kannst du einmal noch den Ausblick.
Augsburg hat schon veröffentlicht, in welchen Trikots sie spielen. Das ist, glaube ich, das Trikot auch aus dem Jahr 94, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also das Logo ist es zumindest.
Das Logo ist es zumindest.
Das alte. Ja, das Originale nicht. Ich glaube, das ist auch nicht, das, was beim ersten DEL-Spiel dann getragen wurde.
Das wird schon
schön. Wer war der Kapitän von Augsburg damals beim Eröffnungspulli? Wer weiß das? Fritz Meier.
Das Bild fünfmal gesehen.
Fritz Meier.
Ja. Also wir sind gespannt. Vielleicht senden wir auch in Schwarz-Weiß. Nein, so lange ist es nicht her.
Mit Ton und allem, oder?
Ja, mal gucken. Jetzt lass uns in die Aktualität wieder zurück abdriften. Das ist noch ein bisschen dahin, 5.11. Wir reden vor allem über das, was passiert ist. Lage der Liga beschäftigt uns jetzt. Und ich würde mal anfangen mit dem Fakt, dass wir von oben nach unten gehen. Jetzt in unserer
Wir kommen ja genau zum Viertel. Ein Viertel der Hauptrunde ist schon gespielt. Das ging verdammt schnell irgendwie jetzt von Saisonstart bis hierhin, oder?
Findest du?
Finde ich schon.
Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Also,
vielleicht habe ich aber auch nicht so viel gemacht und deswegen so wenig gesehen und dann kommt es mir so vor, so wenig Spiele und schon ein Viertel vorbei. Das kann natürlich auch sein.
Maike, lass uns doch mal kurz vielleicht auch auf die Tabelle gleich gucken.
Ja.
Dann haben wir das nochmal im Blick, wie es sich darstellt an diesem Montag, wo wir hier gerade aufnehmen, senden, produzieren, natürlich auch für die Ohren. Podcast gibt es auch immer noch für die Eishockey-Show. Also, die Eisbären oben weg, Mannheim dahinter. Dann kommt auch schon Fishtown und wir werden mal einfach von oben nach unten jetzt gleich jede Mannschaft uns ein bisschen vornehmen. In der Kürze liegt die Würze, weil wir wollen ja nicht 5 Stunden senden.
Muss der Maike jetzt gerade größer machen? Muss der Maike die Tabelle jetzt gerade
für
dich
größer? Und wenn wir gleich bei Position 5 sind, da reden wir über sehr, sehr starke Wild Wings aus Schwenningen. Ja. Da haben wir gleich noch Daniel Pfaffengut live bei uns in der Sendung zum Interview. Und fangen von oben nach unten an. Und ganz unten, so viel können wir ja auch schon mal sagen, gab es ja auch schon einen Trainerwechsel. Auch das wird uns gleich noch beschäftigen, nämlich die Iserlohn Roosters haben ja keinen neuen Headcoach, wenn man so will, denn der Assistant Coach ist momentan der Headcoach, weil Greg Poss entlassen wurde.
Genau.
Dann, let's start mit dem Rekordmeister, mit den Eisbären Berlin.
Ja, wollen wir erst noch
Was wollen wir? Habe ich was vergessen? Dieser,
ja, weil ich wollte ja mit dem Publikum noch ein bisschen was machen, mit der Starting Six des Wochenendes.
Oh ja, ja.
Dass wir so bei der Aktualität ein bisschen bleiben. Gut. Haben wir bei Magenta, glaube ich, heute online gestellt. Die Starting Six des Wochenendes sieht folgendermaßen aus. Im Tor Leon Hungerecker, Sinan Akhtar, die Düsseldorfer EG ja mit dem ersten Dreier der Saison. Dann Maximilian Daubner von München. Vorne Urbas und Jeglitsch, beide, meine ich, mit 3 Punkte Spiel gestern gegen die Eisbären Berlin. Und Cameron Brace, der Topscorer der Liga von den Löwen Frankfurt. Und, Maike, wir wollen die Meinung der Zuschauer. Ist das für euch die Starting Six der Woche oder hättet ihr noch andere Vorschläge zum vergangenen Wochenende wohlgemerkt?
Brace, Safety Position. Kennst du?
Nee.
Kennst du nicht Brace, Safety? Ja klar, ganz hinten ran hier, dann so die Hände auf,
aber warum
oder auf den Kopf und dann, das ist der Sicherheitscode,
so heißt es. Glaube ich
Brace, Safety so. Position. Ah. Da musst du sofort machen.
Hatte ich zum Glück noch nicht.
Also ist blöd, wenn du es machst, weil da geht es irgendwie ein bisschen weiter runter mit dem Flieger,
Das braucht
keiner.
Gut.
So nee, das wollen wir echt nicht.
Nee.
Es gibt auch schon hier der erste Kommentar bei dem Post, war auch, wo ist Robin van Kalster? Ich glaube.
In Köln.
Das ist richtig.
Da sollte noch sein.
Mach mal weiter.
Ja, ich glaube auch. Genau. Also Eisbären Berlin, Tabellenführer, bockstark gestartet und man hat schon festgestellt, vielleicht auch die Konkurrenz, sie können auch verlieren. Ne? Und zwar gegen Fishtown am Sonntag 2-4 nach 2-0. Das hat ein bisschen überrascht, dass sie das weggeben und damit nehmen wir Fishtown nichts weg.
Da nehmen wir Fishtown überhaupt nichts weg. Fishtown hat 9 Mann, nicht nur zwischen dem Pfosten, da hat ein Neuer gehalten dieses Wochenende.
Das ja, wir reden über die Eisbären erst.
Ach, wir reden jetzt über Eisbären. Ja, das macht ja nichts, dass die Eisbären dürfen auch mal verlieren. So eine Saison, wie die bislang spielen. Und da ist halt auch wieder Marcel Nöbels. Weißt du, was willst du denn da noch sagen?
Maschine.
Absolute Maschine.
Ja.
Der Typ führt die Eisbären da wieder vor, also nach vorn, nach einem verkorksten ersten Jahr oder letzten Jahr. Aber du hast, die sind halt wieder gut verstärkt. Ich bin ja weiterhin, die Abwehr steht, das gefällt mir sehr gut. Und ich bin ja, auch wenn man es, ich muss es zugeben, ich bin großer Fan, Jonas Müller, Kai Wissmann, ist für mich der Abwehrriegel der Liga.
Aber hat irgendwo dann Kai Wissmann letzte Saison so dermaßen gefehlt?
Ja, anscheinend, siehst du ja.
Oder? Also, weil letzte Saison, Saison zu Berlin, diese Saison.
Der Kai ist halt ein sehr guter Spieler, das merkst du ja auch. Das hat er auch bei den letzten 2 Weltmeisterschaften bewiesen. Ja. Der hat ja lange gebraucht, bis er auch offensiv so ein echter Threat wurde. Aber seitdem Kai Wissmann in der Liga seine Offensive gefunden hat und dann auch bei der Nationalmannschaft, ist er halt ein absolut kompletter Verteidiger, offensiv wie
defensiv. Ja, Marcel Nöbels hat es ja auch selber, ich glaube, in der Eishockey News auch gesagt, so nach dem Motto, hey, es geht auch viel in die richtige Richtung, weil wir es uns erarbeiten, weil wir die Qualität in der Mannschaft natürlich auch haben. Aber es gab im letzten Jahr auch Spiele, die hätten wir unter bestimmten Voraussetzungen einfach verloren, die wir jetzt auch gewinnen. Das hat nicht immer nur was damit gut oder schlecht unbedingt zu tun, sondern es muss manchmal auch ein bisschen was in deine Richtung laufen. Aber sie tun natürlich alles dafür und haben überragende Qualität, offensiv wie defensiv.
Genau, und ich finde, es zahlt sich halt einmal mehr aus, dass man auch in der Krise einfach nicht gleich den Trainer schasst, sondern dass man einfach bei seiner Philosophie bleibt, dass man bei Serge Aubert geblieben ist, auch wenn man dann mal ein schlechtes Jahr drin hat nach 2 Meisterschaften. Ja, das ist halt ganz normal Sport.
Noch mal neu
da
besetzt.
Hat man justiert, definitiv. Und da bin ich echt überrascht, dass Jake Hildebrand macht sich echt sehr gut in Berlin.
Sind auch viele Fans, glaube ich, überrascht, dass der bisher so performt. Da war nämlich am Anfang so ein bisschen, warum holen sie den da aus Frankfurt? Ja. Wir brauchen einen viel besseren. Hörte man so ein bisschen wabern, aber er macht es bisher herausragend und natürlich auch eine große Stütze der Eisbären Berlin. Einen Schritt weiter zu den Adler Mannheim. Also erstmal müssen wir sagen, Respekt, weil das deutsche Eishockey brutal vertreten in der Champions Hockey League.
Ja, erster in der neu formierten Champions Hockey League, muss man ja auch sagen, also nach 6 Spielen, die Adler Mannheim top auf dem Thron Europas, erstmal vor den Playoffs. Aber das ist ja auch schon mal was.
Absolut. Dann gab es am Sonntag mal eine Niederlage gegen die Düsseldorfer EG, hatten vorher 4 Siege in Serie, aber ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass die voll im Geschäft sind,
die Adler. Die sind voll im Geschäft. Die Adler sind voll im Geschäft. Die haben aber jetzt auch trotz einem sehr vollen Kader ein paar signifikante Ausfälle.
Ja.
Was aber nicht so schlimm ist in Mannheim. Zack, 700 NHL-Spiele. Zack, Weltmeister von 2015. Zack, ist Tyler Ennis plötzlich ein Adler. So schnell geht's da.
Da ist nochmal das Bild, noch im Trikot des SC Bern, weil letzte Station, du hast es schon gesagt.
Also
ist ein bisschen was drauf auf der Vita bei dem Kollegen.
Da ist ein bisschen was drauf auf der Vita. Und das ist schon, also wenn du da jetzt nochmal nachlegst, zu diesem Zeitpunkt mit einem Tyler Ennis, obwohl du eh schon einen wahnsinnsgespickten Kader hast, eigentlich muss einem nur Angst werden, wenn da alle zurückkommen, weil was machst du dann?
Ja, momentan, also McInnes noch verletzt, jetzt Jordan Swartz verletzt, Leubel auch noch raus, Blachter ist wieder zurückgekommen, genau. Der war ja auch mal zwei Wochen,
glaube ich, raus. Genau, dann Taro Jentsch ja weggetauscht für Proske mit Iserlohn. Da bewegt sich sehr viel derzeit bei den Adlern Mannheim und dafür, dass sich so viel bewegt, ist es eigentlich trotzdem sehr konstant.
Ja, aber ich finde schon, das ist eine brutale Nachverpflichtung. Ne? Also wie du das gerade schon sagst, es geht ja nicht immer nur um unfassbar. Die Vita, ist jetzt 34, glaube ich, Tyler Ennis, aber wenn du das nochmal nachlegen kannst, mal eben so, aus dem Portemonnaie.
Weißt du, was da mit dem Gegner los ist?
Ja, yeah, I'm pissed off.
Ja, also wenn er vor allem mit richtig Laune da aufspielt, Halleluja.
Ja, ja. Also das ist schon, da werden ein paar durchaus Ängste haben. Und auch, weiß ich, weiß nicht, wobei, das ist mir so in der Liga, ich finde es dieses Jahr echt brutal, wie viele Teams unfassbar viele Spieler haben und sehr breite Kader. Also ich war jetzt gestern bei Nürnberg gegen Wolfsburg. Bei Wolfsburg sind halt 6 Spieler nicht im Kader mit dabei gestern gewesen. Also einer verletzt, einer krank, aber trotzdem noch 4 Spieler, die einfach keinen Platz auf dem Spielbericht haben.
Ja. Kommen wir gleich auch noch zu, weil ja, du das Spiel ja auch dann live gesehen hast, umso besser kannst du sehr gut Wolfsburg oder
gut, aber lass uns Mannheim jetzt mit dieser Verpflichtung genau. Jetzt nochmal obendrauf.
Ja. Ja, also da weißt du auch,
da weißt du, über wen es geht.
Durchaus auch einiges dafür getan haben, dass der Titel nach Mannheim
geht. Ja, und vielleicht ja nicht nur der Titel, sondern ja auch der Titel in Europa.
Ja. Ja, why not? Sehr gerne. Bremerhaven ist natürlich das Thema, Eisbären geschlagen. Wenn ich drauf schaue auf die Tabelle, ist klar, wir sind ja nicht blind, sehen wir die Bremerhavener auf Platz 3. Aber ich habe noch mal,
überrascht dich das noch?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe nochmal drauf geschaut, die Tabelle der letzten 6 Spieltage, da sind sie sogar Tabellenführer, haben sie mehr Punkte als Berlin geholt. Also, wow. Ja, also, hast mit Jeglitsch und Urbas gerade 2 Scorer in den Top 5 der Liga?
Ja.
Also beide da oben drin? Ja. Jetzt auch nichts Besonderes. Die haben uns ja auch schon gezeigt, genau, dass sie es können.
Genau, auch nichts Besonderes. Aber ich finde jetzt die Torhüterposition sehr interessant. Wir haben ja, als wir die Einschätzung gemacht haben für die Saison, haben wir ja gesagt, mit Maxi Franzep und mit Gudlewskis hat man vielleicht mit das beste Torhüter-Duo der Liga. Mhm. Jetzt ist der Maxi leider langfristig raus, hat sich sehr früh verletzt. Christos Gudlewskis war, glaube ich, auch nicht dabei am Wochenende. Ja, dann holen die Ilya Andrjukov. Wer kennt Ilya Andrjukov
und wo kommt der her? Ja, musste schon sehr
genau das Eishockey-Archiv. Ich sage, genau, der kommt aus Limburg, aus der Benelux-Liga. Und dann denke ich mir immer, was macht der Alfred? Womit beschäftigt sich Alfred Prey? Wo ist der überall tief
Grüße im gehen Eishockey raus.
Drin? Grüße gehen an die Küste. Ja, das ist einfach sensationell, was du da wieder rausgibst. Und der Torhüter holt den einfach 2 Siege am Wochenende wieder. Aus dem Nichts. Und der kommt aus Limburg, aus der Benelux-Liga.
Macht auch einen total sympathischen Eindruck in den Interviews. Der war richtig hyped über seine eigene Leistung und natürlich, dass er der Mannschaft so helfen konnte. Also ja, Respekt einfach, da nochmal nachlegen zu können mit einer Personalie, wo du schon sehr tief drin sein musst, glaube ich, in der
deutschen
Eishockey-Szene.
Oder ist es gutes Scouting einfach nur bei Bremerhaven vielleicht auch?
Ja,
dass man so diese,
das sage ich ja.
In Anführungszeichen No-Names.
Ja, was heißt No-Names? Aber mich überrascht gar nichts, weil Bremerhaven geht einen ganz anderen Weg, weil die halt auch viele in den Norden schauen und nicht nur nach Nordamerika. Und ich meine, die sind jetzt im 7. Jahr dabei in der Liga und die spielen im 7. Jahr einfach super mit. Deswegen überrascht mich da gar nichts mehr. Und das ist einfach überragende Arbeit, die die dort abliefern.
Wir müssen natürlich auch abwarten, ist auch klar. So ein Torwart wird dann auch an einer bestimmten Anzahl an Spielen erstmal 100% gemessen, aber für die 2 Partien, also Respekt, da hat er den Fishtowns einiges gerettet. Was guckst du auf den Nippel?
Ich suche gerade einen Andrjukov, aber ich finde den
nicht. Ich weiß nicht, welcher das sein kann ich ja in der Zeit sagen, sie haben ja auch nochmal nachgelegt, nämlich den Colt für alle Fälle. Colt Conrad, auch mal eben kurz rausgezaubert. Da sind wir wieder bei einer Personale, die sofort eingeschlagen hat.
Warte ganz kurz, Bremerhaven.
Ja.
Oh, that feels good.
Ja, that feels good. Colt Conrad, direkt mal 2 Tore gemacht in seinem Spiel, im ersten. Respekt. Der Colt für alle Fälle. Der Lee Majors, der Eishockey spielende Lee Majors. Ja, gleich kommt noch Jody durch die Tür, durch die Drehtür. Wisst ihr noch?
Ja, aber
ich glaube, das war vor meiner Zeit.
Ich sage dir trotzdem, das ist halt einfach, das hat Hand und Fuß. Da ist System dahinter. Da macht sich jemand Gedanken und macht sich Gedanken halt nicht nur über das nächste Wochenende, sondern da macht sich jemand Gedanken einfach über einen weiteren Zeitraum, was du im Eishockey relativ selten findest.
Er ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr unknown, der Colt.
Das ist der Colt nicht, aber unknown. Ich finde halt insgesamt, da, was der Alfred da über die Jahre macht, das ist einfach sensationell.
Ein bisschen Unruhe gab es nur, das vielleicht noch eingeworfen, rund um den Coach Thomas Popisch.
Ja.
Gab es über Twitter, glaube ich, von Rinkrad so ein Tweet, dass es heißt, er würde wohl am Ende nach der Saison Fishtown verlassen. Da hat man übrigens, finde ich, relativ cool reagiert, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Info, ich glaube auch von Alfred Prey, der sagt, pass mal auf, wir kommentieren keine Gerüchte aus dem Internet. Aus diesem Internet, finde ich super.
Ja, ist ja lässig cool. Wegmoderiert. Ja. Und ich finde ja auch mittlerweile, es ist zwar interessant und das ist schön und nett, aber ständig da anonym angeblich irgendwelche Sachen über und interner über die Clubs rauszuhauen.
Ich fände es auch über einen Klarnamen fairer. Ja. Vor allem, wenn es so eine Info ist, wo klar ist, dass sich Vereine irgendwo dann auch rechtfertigen müssen, weil es geht um den Cheftrainer.
Genau, ne? Also und weil es halt vielleicht auch Unruhe reinbringt oder
irgendwas. Absolut. So viel dazu. So, Straubing, nächster Verein, den wir uns vornehmen wollen. Hast du auch kommentiert,
oder? Habe ich auch am Freitag kommentiert.
Genau, gab es einige Ausfälle. Auch defensiv durchaus viele Ausfälle.
Daschner, Brandt, Kohl waren am Freitag nicht mit dabei. Trotzdem haben die immer noch einen sehr tiefen Kader, Straubing, einen sehr guten Kader. Ein gewachsener Stamm, da darf man auch nicht vergessen, dass JC Lipon noch überhaupt nicht gespielt hat zum Beispiel. Dann fehlt jetzt Parker Toomey, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Der war super in Form, Silbermedaillengewinner, fällt jetzt auch erstmal aus. Und trotzdem haben die einen guten Kader, wobei die jetzt selber auch gesagt haben, das war echt das schwächste Wochenende, das wir gespielt haben bis jetzt. Aber wenn du an einem schwächsten Wochenende der Saison trotzdem noch 3 Punkte holst, dann ist das eigentlich schon ganz okay. Und das zeigt natürlich auch erstens die Ansprüche, die Straubing an sich selbst auch hat. Das zeigt aber auch, mit was für einer schwachen Leistung eine Straubinger Mannschaft mittlerweile aufwarten kann. Also selbst mit ihrem B-Game holen die Punkte, die gehören für mich schon zu sehr guten Anwärtern. Also die sind gut auf. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft, das hast du in so einer Saison drin, das ist ja auch gar keine Frage. Aber wenn du da trotzdem Punkte holst, wenn du trotzdem bei deinem Spielsystem einigermaßen bleibst, das ist schon Qualität. Und da muss ich auch sagen, was der Jason Dunham da genauso macht mit Tom Pokel, der in seinem, ich weiß nicht, wie viel Jahr, aber er ist auf jeden Fall seit Oktober 2017 in Straubing mit dabei, sind jetzt 6 Jahre. Und was die da machen, da sitzt man halt auch, da hat man keine Panikattacken, da setzt man auch auf Kontinuität. Da hat man jetzt über die Jahre einen Stamm an Spielern einfach gehalten, um den die Mannschaft dann immer wieder aufgebaut und erneuert wird. Ja, genau so musst du das halt machen.
Ja. Ist auf jeden Fall weiter ein Standort, auf den wir sehr besonderen Fokus haben werden in dieser Saison. Und es war vielleicht auch so zu erwarten. Vielleicht war das, was jetzt kommt, nicht so zu erwarten. Ich glaube, der ein oder andere Eishockey-Fan da draußen hat bei seinen Tippspielen nicht so getippt.
Das kann gut sein.
Wir sind bei den Wild Wings aus Schwenningen, die ja sogar noch ein Spiel weniger haben, weil sie das Nachholspiel, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch auf dem Schirm habe, gegen Köln am Mittwoch.
Genau. Ne? Genau.
Dementsprechend haben die jetzt nur 12 Spiele, trotz 13. Spieltag. 23 Punkte geholt, aktuell Platz 5. Auch da ist klar,
zu diesem Zeitpunkt meine ich bester Saisonstart, seit sie wieder
zurück in der Liga sind. Genau, sie waren eigentlich nie besser seit 2013 und sie sind bester Heimteam, zu Hause noch ungeschlagen und das macht auch unglaublich viel aus.
Warte.
Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Und auch den Wild Wings.
Ja, kann man so sagen. Also, es hat viel damit zu tun, dass du vielleicht auch am Anfang der Saison, so ein Flow mitnimmst direkt. Steve Walker, neuer Trainer, Euphorie ist da. Und ich glaube, das hat man ganz gut gemerkt bei dem Sieg über München am Freitag war es.
Karacun. Die Reihe ist jetzt auch aufgewacht. Karacun, Rebound und Marshall! Ben Marshall mit der Rückhand! 1,49 vor der Pause, der Ausgleich für die Schwenninger Wild Wings. Und der geht rein! Spornberger hämmert den in die Maschen! Waren die heute vorher auf dem Rummel, weil die heute alles treffen?
Ja, und dann merkt man, Helios Arena, da flog das Dach weg.
Ja, das ist schon eine stimmungsvolle Arena. wenn der Erfolg da ist.
Die lechzen ja auch danach.
Die lechzen wirklich danach. Also die hatten ja wirklich jetzt seit der DEL-Rückkehr viele, viele schwere Jahre. Nur einmal die erste Playoff-Runde erreicht. Ansonsten mit immer wieder großen Erwartungen gestartet. Das ist natürlich auch eine Region, die für Eishockey steht, die Eishockey lebt. Und wenn du da in Schwenningen, und das war ja früher auch schon, so ein bisschen Erfolg nur hast, dann ist die Euphorie natürlich enorm.
Also Steve Walker macht viel richtig und vor allem machen die deutschen Spieler dort viel richtig, denn die Top 4 Torschützen bei den Wild Wings sind deutsche Spieler.
Ja, überhaupt der höchste Anteil an deutschen Toren bei den Wild Wings ist so auch nicht zu erwarten.
Die hatten 71?
Genau. 71%, 29 der 41 Schwenninger Tore haben deutsche Spieler gemacht.
Ja.
Und unter anderem Karatschun eben mit 8. Top-Torschütze bei Schwenningen. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, was er DEL-weit ist, was die Tore angeht, aber ich glaube, da müsste auch irgendwo.
Müsste auch dabei sein. Cameron Brace hat, meine ich, auch noch 8.
Ja.
Da bist du also gut dabei.
Das ist schon sehr gut, was die Deutschen bei Schwenningen machen.
Ja, kommt auch nicht von ungefähr. Da finde ich halt auch, weißt du, da hast du mit Daniel Pfaffengut einen Spieler, der jetzt schon echt lange da ist. Da hast du, wir nehmen die Italiener jetzt mal zwar aus dem deutschen Faktor raus, aber da hast du mit Alex Trivelato, Peter Spornberger, hast du halt junge, erfahrene. Die Mischung, glaube ich, die stimmt da auch. Und das hat auch jetzt lange gedauert, bis Schwenningen es insgesamt so gefunden hat. Aber anscheinend funktioniert das jetzt. Und auch da auf den Importpositionen hast du zwar immer wieder namhafte Abgänge, aber verstärkst dich einfach gut. Ich finde auch eine super Verstärkung. Und ich glaube, aus meiner Sicht, dass die München eigentlich wehtut, dass man Daryl Boyle nicht weiter verpflichtet hat. Der Daryl Boyle war für mich mit einer der besten defensiven Verteidiger letztes Jahr noch in München. Ja. Der spielt halt in Schwenningen auch. Der kann es halt einfach.
Aber überraschend, nach 10 Jahren München mit 36 Jahren hat auch nicht jeder damit gerechnet, dass der nochmal vielleicht sagt,
ja, aber der ist halt gut.
Gibt ja auch manchmal dann irgendwann im Alter mal einen Abfall, wo du sagst, ich habe es nicht so kommen sehen, eigentlich habe ich mich ähnlich vorbereitet, aber ab einem bestimmten Punkt geht es ja mal runter, logischerweise. Damit will ich jetzt seine Qualität nicht schmälern, aber das liegt ja in der Natur
der Sache.
Der Natur.
Ja. Oder so, ja, so. Das stimmt schon.
Aber weil wir eben die Torschützen gesehen haben, die Deutschen, die überragend funktionieren, da hat sich übrigens, glaube ich, in der Liste noch der gute Spink zwischengeschoben, meine ich sogar. Mit
welcher?
Dem dritten Treffer. Warte kurz. Tyler, weil Tyson hat nicht gespielt.
Welche Liste meinst du jetzt?
Bei den deutschen Torschützen bei Schwenningen.
Nee, ja, also ich habe hier keinen, der
hat der nicht 3 Tore jetzt?
Dieses hätte ja, aber ich habe ja nach den deutschen Spielern sortiert.
Auf absolut.
Ach, du hast nur, die deutschen Spieler, das sind nicht alle Schwenningen Spieler.
Ah, sorry, da habe ich dann
falsch geguckt. Aber ich kann natürlich nochmal für alle Länder, dass man es auch sieht, als nächstes kommt Tyler Spink
auf der 5 mit 3 Toren. Genau, okay.
Oder Tyson.
Weil das war das, was ich gecheckt habe. Mach meine Statistik doch hier nicht kaputt.
Niemals.
So, und einen haben wir gerade gesehen, weil der weiß absolut auch gerade, wo das Tor steht. Daniel Pfaffengut. Und den begrüßen wir jetzt recht herzlich bei uns in die Eishockey-Show. Daniel, beste Grüße.
Hallo, servus.
Ja, schön, dass du dabei bist, Zeit für uns hast, für unsere kleine, schnucklige Sendung heute. Wir haben ja heute schon mit einer besonderen Legende gesprochen.
Und du bist in der gleichen Sendung
dabei. Ja, du bist in der gleichen Sendung wie Fritz von Ton und Taxis. Du bist deutlich anderer
Jahrgang. Das ist Wahnsinn, ja.
So viel können wir verraten. Du, weil wir gerade auch so ein bisschen schon angeschnitten haben, dass das bei euch brutal läuft, überragend läuft. Sag mal erstmal frei raus, wie viel Laune macht das gerade, Eishockey zu spielen, zum Training zu gehen als Wild Wing in Schwenningen? Du bist ja schon ein paar Jährchen dabei.
Ja, gut, ja, ihr sagt es, ich bin jetzt schon ein paar Jährchen dabei. Ich denke, die Stadt, der Club, die Fans, die haben sich ein bisschen danach gesehnt, endlich wieder Erfolg zu haben oder generell Erfolg zu haben. Die letzten Jahre waren doch sehr durchwachsen mit vielen Abgängen, mit vielen Trainerwechseln und so weiter und so fort. Und ich denke, ja, wir haben eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr beieinander. Vielleicht nicht die individuellen Spieler, die Spiele entscheiden, aber wir kommen halt einfach als Team, treten als Team auf und so gewinnen wir momentan die Spiele.
Dieser Teamgedanke, war der vielleicht in den letzten Jahren auch von der Mannschaftszusammenstellung dann anders? Da wollen wir jetzt gar nicht nachhaken oder so, aber es zeigt ja immer wieder, du kannst Stars haben und alles, aber Eishockey ist halt immer noch ein Mannschaftssport. Daniel, du bist der dienstälteste Schwenninger Spieler mittlerweile. Ist das so auch an dir dann in der Kabine dafür zu sorgen, dass die Mannschaft stimmt?
Ja, 100%. Also ich denke, wohlfühlen tut sich jeder Spieler bei uns generell immer von Anfang an. Wir veranstalten immer kleine Gartenfeste am Anfang der Saison. Also es fühlen sich wirklich alle immer wohl. Aber ich denke, dass dieses Jahr vielleicht auch Spieler den ein oder anderen Schuss blocken, den sie letztes Jahr vielleicht nicht geblockt haben. Und ich denke, das zeigt dann einfach, wenn der ein Spieler viele Schüsse blockt und viel Credit dafür bekommt, dass ein anderer das genauso tun will und tun wird. Und ich denke, das zeichnet uns momentan auch so aus, dass wir wirklich als Mannschaft auftreten.
Jetzt habt ihr ja auch einen Trainer, der durchaus weiß, wie man das bewerkstelligen kann, ein Tor zu schießen. Aber grundsätzlich mit so einer Art Winner-Gehen, mit so einem Sieger-Gehen, mit so einer Mentality. Inwieweit verkörpert Steve Walker das auch für euch? Wie transportiert er das? Weil er hat hohe Ziele, das ist ja klar. Wenn jemand von der Meistermannschaft aus dem Coaching-Staff kommt.
Meistermannschaft kommt,
dann will man ja nicht um Platz 10 mitspielen. Also wie signalisiert er euch das als Mannschaft?
Steve Walker, ich meine, jeder kennt ihn im deutschen Eishockey, der hat schon Großes geleistet, auch als Spieler. Er ist definitiv ein absoluter Gewinnertyp. Und ja, das verkörpert er auch. Er ist kein Schreihals, er möchte uns jeden Tag ein Stück voranbringen. Er nimmt auch kein Blatt vor den Mund, egal wer es ist, ob es ein älterer, ein jüngerer Spieler ist, Import oder deutscher Spieler. Er macht uns jeden Tag besser und man merkt wirklich, dass er hier ist, um was zu reißen. Und das überträgt sich natürlich auf die Mannschaft.
Okay, weiß er mittlerweile auch, welcher Spink ist? Oder hat er das schon drauf, auswendig? Oder
vielleicht
nur mit der Rückennummer?
Helfen. Ja.
Das weiß ich nicht. Der eine hat eine Goldkette an, der andere nicht. Das ist immer der einzige Tipp, den sie geben am Anfang der Saison.
Sehr gut.
Ja, immerhin. Schade, es ist ein neuer Anhaltspunkt. Ja. Daniel, trotzdem muss man auch mal schauen, eure Vorbereitung war eigentlich wieder so wie die letzten Jahre. Ihr hattet so viele Probleme mit dem Toreschießen. Was ist, und wir haben gerade, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, diese Tabelle angeschaut, der deutschen Torschützen. Keine Mannschaft hat mehr deutsche Torschützen als ihr. Was ist denn mit euch passiert? Was habt ihr über den Sommer gemacht? Oder ist es einfach ein Ding, neues Selbstvertrauen, mehr Verantwortung, eben diese andere Mentality, die vielleicht Steve Walker da noch reinbringt? Oder was ist bei euch deutschen Spielern passiert?
Ja, alles, was du angesprochen hast, spielt eine Rolle. Natürlich das Selbstvertrauen, wir übernehmen deutlich mehr Verantwortung dieses Jahr. Aber auch, ich denke, das System. Das System, das ist nicht wirklich, dass du dir spielerisch Chancen rausarbeitest, sondern du musst wirklich hart dafür arbeiten, dass du dir Chancen rausarbeitest. Man sieht unsere Eisfläche, wir sind zu Hause umgeschlagen, die kommt uns nochmal zugute, weil wir Gegner wirklich sehr unter Druck setzen können und frühzeitig unter Druck setzen können. Und durch die Turnover, die wir erzwingen, kreieren wir natürlich auch die Chancen. Und vielleicht sind die Tore nicht alle schön rausgespielt, aber wir kreieren und nutzen die Chancen definitiv.
Aber
wobei Uwe, muss ich sagen, Uwe hat schon 2 Top-10-Tore geschossen, also den muss ich da leider rausnehmen.
Das ist richtig.
Ja, Uwe macht Uwe-Sachen. Aber weil du das gerade angesprochen hast.
Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Weil du das gerade angesprochen hast mit der Eisfläche, aber komm jetzt, ich meine, das ist ja nicht die erste Saison.
Nicht immer mit der Eisfläche.
Ja, aber weil
das ist so, ist ja immer ein Thema.
Ja, aber
das aber ist ja eigentlich keins.
Ja, deshalb frage ich jetzt gerade ja nochmal nach, weil du es auch angesprochen hast. Ich meine, ist nicht eure erste Saison, also das kann ja keinen Unterschied mehr machen, dass man auf einmal umgeschlagen ist zu Hause und alle Heimspiele gewinnt.
Letztes Jahr, muss ich sagen, waren wir auch zu Hause relativ schlecht, glaube ich, verhältnismäßig. Haben wir mehr auswärts gewonnen. Aber durch dieses Vorchecking-System von Steve,
also in der
denke Kombi. Ich, kommt es uns wirklich zugute.
Okay.
Bitte?
Ich sage, in der Kombination dann macht das den Unterschied für dich.
Genau, in der Kombination macht das definitiv den Unterschied.
Okay, habe ich das auch verstanden.
Und Daniel, jetzt hast du ja auch schon gesagt, Schwenningen, oder wir haben es auch schon gesagt, Schwenningen ist ja eigentlich echt so Eishockey, euphorisch und alles. Und auch wenn man bei euch im Stadion war in den letzten Jahren und so, da waren die Leute echt so enttäuscht, so fertig zum Teil, weil mal gut gestartet, mal super dabei gewesen, dann kompletten Einbruch wieder gehabt, keine Tore geschossen, Niederlagenserien dabei. Jetzt, wenn man selbst am Fernsehen, wenn man die Live-Calls aus euren Stadien hört, was da abgeht, da denkst du ja echt, diese Arena, die relativ neu gebaut ist und erneuert wurde, das hält das Ding nicht aus, oder?
Es war extrem. Also beim ersten Spiel schon, als wir gegen Mannheim gewonnen haben, im ersten Saisonspiel, da ist die Decke schon weggeflogen. Aber jetzt immer mehr und mehr. Ich meine, wir haben einen Zuschauerschnitt von 4-6, glaube ich, was richtig gut ist für Schwenningen. Ich meine, wenn der Erfolg da ist, kommen auch die Leute und rennen dir die Bude ein. Aber auch die Choreografien, die sie vor dem Spiel machen. Also ich muss sagen, Schwenningen ist schon eine der stimmungsvollsten Arenen, die es gibt in der Liga. Und jetzt mit dem Erfolg natürlich freut es mich unglaublich für die Fans. Ich denke, die haben das auch einfach verdient für das, was sie da für uns machen.
Apropos Stimmung. Manchmal auch nicht unbedingt immer gute Stimmung. Oh. Wenn wir mal auf einen besonderen Spieler von euch schauen, der natürlich für eure Mannschaft auch Gold wert ist. Joakim Eriksson, logischerweise. Da gab es ja ein paar interessante Szenen rund um euren Goalie. Wir gucken noch mal drauf.
Im Spiel gegen München.
Im Spiel gegen München, genau, bei dem 3-1-Erfolg zu Hause.
Ist der als Nordeuropäer wirklich so eine Stimmungsbombe oder ist das wirklich nur Emotion im Spiel bei ihm?
Guck mal, da teilt er aus.
Also ich kann euch verraten, er ist ein absolut ruhiger Typ in der Kabine. Also die Ruhe in Person. Er ist aber natürlich sehr emotional auch im Spiel mit dabei. Und wenn dann ein Spieler einen Kopfcheck kriegt, dann flippt er natürlich aus. Oder vorher die Situation mit Ben Street, wo er auch ausgeholt hat. Da ist er halt einfach emotional, will seinen Mitspieler verteidigen und das kann man ihm, denke ich, nicht krumm nehmen.
Was da so ein bisschen der Fall war, aber
dem Spiel hat er ja direkt wieder relativiert im Interview.
Und das ist ja erstaunlich, wie schnell er das wieder auch ruhig wieder realisiert. Weißt du, was war da eigentlich los?
Ja, das wollen wir uns mal kurz anhören. Ja.
Bitte.
Mit Ton versuche ich es noch.
Besser ist das.
About you, you wanted to get the 2 minutes, be honest.
I feel like after I got hit there in the second, I feel like I a little bit lost my focus on the right thing, so I feel like I need to control myself a little bit more. I talked to the ref too, it's stupid what I did.
Of course, we all like the emotions. Was it a bit too much today from your side?
Yeah, that's what I feel like too. I need to focus on my job. I can't do like that. I have my guys protecting me, so I just need to focus on myself.
But Daniel, wusstet ihr, dass der so abgehen kann?
Wussten wir definitiv. Also es gab auch schon vor 2-3 Jahren in der Corona-Saison, da ist er auch schon mal so ausgeflippt. Aber wie gesagt, eigentlich ist er wirklich die Ruhe in Person. Er hat es ja selber gesagt, er soll sich auf seinen Job konzentrieren. Aber ich denke, ihm ist in diesem Spiel beides sehr gut gelungen.
Ja, ich glaube, er hat das auch, besser. Hat das auch wieder das richtig komplette eingeordnet. Paket dann, alles gut. Hat er sehr ehrlich dann auch wieder hinten raus nach dem Spiel eingeordnet. Alles okay, kann mal passieren. Und wir haben ja auch gesehen, wieso, weshalb, warum. Weil wir gleich schon durch sind mit unserer Zeit. Der Countdown läuft, Daniel. Ich muss natürlich noch zwingend von dir wissen, weil du einer von den Deutschen bist, die extrem gut abliefern aktuell in Schwenningen. Wir sind ja nicht mehr so lange hin, bis dann auch wieder die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt beim Deutschlandcup, natürlich auch live bei uns beim Magenta Sport. Wie sieht's denn mit dem Wunsch, Traum, nochmal auch wieder mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen? Wie sieht's da aus? Hast du da Ambitionen, Ziele? Gibt ja noch keinen großen Austausch, wenn ich das richtig weiß, mit dem Bundestrainer. Der fängt ja jetzt erst an, sich so langsam mit den Spielern auseinanderzusetzen. Wie ist der Stand der Dinge aus deiner Sicht?
Nachdem er jetzt sein Renndebüt gegeben hat.
Genau,
er
war.
Also ich denke, es bleibt jetzt erstmal spannend. Ich denke, da ist noch nichts offiziell. Der Harry, der setzt sich jetzt natürlich die nächste Zeit mit den Spielern in Kontakt.
Also nichts offiziell, aber ja, du weißt schon, dass du dabei bist.
Es wäre eine große Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen, definitiv.
Okay. Also ist das etwas, was du im Kopf hast auch jetzt so in dieser Saison, dass du sagst, Mensch, ich traue mir das zu mit einer Mannschaft, wo ich weiß, da kann ich auch meine Performance abrufen, dass das schon einfach vielleicht so nicht das erste Ziel jetzt in der Saison, weil du spielst für deinen Verein, aber schon dann einfach auch Ziel 1b ist.
Hundertprozentig. Ich denke, das ist das Ziel von jedem Spieler, der irgendwo in meinem Alter ist, dass er für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen kann und dann eventuell nach der Saison auch bei der WM-Vorbereitung wieder dabei ist. 100%.
dann wünschen wir auch dafür alles Gute, aber vor allem natürlich für das, was passiert mit den Wild Wings. Wir beäugen das sehr gespannt und gucken mal, was die Saison für euch noch bringt. Aktuell ist da sehr, sehr viel Positives dabei und natürlich neutral, wie wir sind, sagen wir auch an euch weiter so. Dann haben wir in der Liga insgesamt, glaube ich, jede Menge Spaß, auch an eurem Standort. Daniel, danke.
Und viel Erfolg weiter.
Genau, weiterhin viel Erfolg, auch persönlich.
Vielen, vielen Dank.
Beste Grüße.
Danke dir, ciao.
Dankeschön, genau. Ciao, ciao.
Und den Eriksen beruhigen.
Ja, ja. Ciao. Ciao, ciao.
Ciao. Am Mittwoch geht es ja schon weiter für Schwenningen gegen Köln.
Ja, englische Woche, ja. Endlich mal wieder. Also. Ich glaube, die Spieler sind auch froh. Ich habe jetzt so ein bisschen reingehört, die sagen schon, boah, immer nur Freitag, Sonntag, ja. Viel Training die ganze Woche. Wer mag schon Training? Mag's ja Spieler nicht so, spieße natürlich lieber Dienstag oder Mittwoch noch.
Ja. Ja, gibt es aber in dieser Saison etwas weniger.
Ja, ist etwas weniger, weil wir einen Club weniger haben.
So, wir haben aber den nächsten Club natürlich bei unserem Sprint durch die Lage der Liga. Wolfsburg ist unsere nächste Station. Du hast das Spiel kommentiert, hast auch im Vorfeld, glaube ich, mit Mike Stewart mal gesprochen. Ja. Was ist dein Eindruck aktuell von Wolfsburg? Vielleicht auch mal abgesehen von dem aktuellen Tabellenplatz.
Der aktuelle Tabellenplatz ist absolut okay, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass man in Wolfsburg so ein bisschen anders geschaut hat, nachdem man ja vor allem in den Playoffs in den letzten Jahren echt immer wieder so ein paar viele Enttäuschungen hatte, dann auch wieder zwar immer Halbfinale, auch Finale, aber halt immer die entscheidenden Spiele verloren. Ich glaube, dass Wolfsburg diesen Kader gebaut hat, so ein bisschen echt schon im Hinblick, dass Wolfsburg dieses Jahr in den Playoffs dann performen will. Ja,
ehrlich?
Ja, ich glaube schon. Und Mike Stewart hat mir zum Beispiel dann gestern auch gesagt, weißt du, ich muss gar nicht immer auf die Ergebnisse schauen, wie die Ergebnisse sind. Ich schaue eigentlich drauf, wie entwickeln wir unser Spiel, wie entwickeln wir uns als Mannschaft. Und er sagt, das ist ein Prozess über diese 52 Spiele. Und danach kommt das, was zählt. Ich glaube, sie haben schon Selbstvertrauen, dass sie sagen, wenn wir normal spielen, auch mit unserem Kader, in Wolfsburg wird er gesagt, das ist der beste Kader, der je in Wolfsburg gespielt hat, ist die eigene Ansicht oder die Ansicht der Presse zum Teil. Ich glaube, dass Wolfsburg schon sehr, sehr viele sehr gute Kader hatte, im Übrigen in seiner Geschichte. Es ist ein tiefer Kader, es waren gestern 6 Spieler nicht mit dabei und trotzdem ein volles Line-up mit richtig großen Namen und mit guten Spielern. Lolle Braun ist ja leider verletzt. Ich glaube, der tut der Mannschaft extrem weh, dass der derzeit nicht dabei ist, so im Gesamtpaket. Aber wenn du dich so zwischen Platz 5 und Platz 6 bewegst und sagst, wir sind in der Entwicklungsphase und wir schauen mal und die Ergebnisse sind gar nicht wichtig, dann weißt du schon für dich auch selber, das ist diese Range, in der wir uns immer bewegen können, obwohl wir vielleicht auf 80, auf 75% sind. Das ist eine Mannschaft, mit der rechne ich, die rechne ich sehr hoch ein.
Okay, lassen wir so stehen, dann wirst du gemessen an dieser Aussage. Knallhart wird abgerechnet.
Darf man da auch noch auf einzelne Spieler eingehen?
Jetzt?
Ja, haben wir noch Zeit oder nicht? Nee, muss man nicht machen. Ist ein Mannschaftssport.
Nein, du willst, nimm einen raus.
Ja, mir ist gestern jetzt nur aufgefallen, dass Yannick Möser überragend in der Verteidigung gespielt hat dort. So.
Grüße gehen raus,
Grüße nimmt gehen er raus
gerne als Yannick, Lob in den Abend. Weil er ist bestimmt
offensiv jetzt auch wie vor defensiv. Dem
Bildschirm. Ja,
okay. Also, sehr überraschend, sehr, sehr stark.
Mannschaftssport.
Was lachst du denn da?
Ja, nee, es sieht immer durchaus amüsant aus, wenn du redest und der Sascha versucht irgendwie
dann zu bremsen oder was?
Zu bremsen, ja.
Bremst hier gar keinen?
Nee.
Nein.
Der Zug hat keine Bremse.
Nein, ich bin die maximale Kontrollinstanz hier. Nein, aber
der Lokführer.
Super, super Übergang, weil Mannschaftssport, wir nehmen keinen raus, trotzdem nehmen wir jetzt einen raus. Beim nächsten Verein
will nämlich mein Kölner. Mir fällt immer sowas aus. Ich finde halt immer so, das sind auch so Spiele, die jetzt nicht unbedingt von Punkten kommen und deswegen glaube ich, wenn das so dem Auge ein bisschen auffällt, dass der halt auf seine Art und Weise ein überragendes Spiel macht, dann muss man sowas auch rausstellen und nicht nur immer schauen, wer ist eigentlich Topscorer oder wer hat die meisten Tore und Punkte.
Ja,
also. Da kommen mir die Verteidiger sowieso immer zu kurz.
Ja, gut. Weiter. Lux Fuchs Schwele hat hingeschaut und deshalb Ihnen und euch den Tipp gegeben. Also.
Oh, that feels good.
Ja, das ist der Einzige, den du drücken kannst, glaube ich.
Ich habe falschen gedrückt, ich wollte eigentlich einen anderen drücken. Ich bin nicht so geübt wie Rick, ja, der hat die schon. Alle so hier blind. Der kann die
at the turntables heute DJ Disaster, Basti Schwele.
Ja,
so Köln, da war ich gerade und deshalb nehmen wir trotzdem jetzt mal einen raus. Die haben natürlich am Sonntag nicht gespielt, weil sie jetzt am Mittwoch dieses Nachholspiel gegen Schwenningen haben, aber am Freitag auch wieder durchaus einen ganz wichtigen Sieg gelandet und wieder mal mit einem Spieler, der irgendwie machen kann, was er will. Die Kelle ist hot, die blüht, die brennt, die ist nicht durchgebrannt, denn da war er wieder. Maxi Kamara bei dem Overtime-Win gegen Wolfsburg.
Ja, also der schält die Bananen, wie er sie will,
ja.
Der Maxi Kamara, oder lässt sie sich schälen mittlerweile von seiner Mannschaft, weil was der macht, das funktioniert. 12 Spiele in Folge jetzt gepunktet.
Ja. Also absolute Streak und eben da, aber auch davor in dem Spiel, also zuletzt zweimal den Game Winner.
Ja, in der Overtime.
Wahnsinn.
Kannst du mal machen, oder?
Kannst du mal so machen. Sogar 15 saisonübergreifend. Und da hatten wir so ein bisschen die Diskussion, jetzt kommt's wieder, jetzt flippt er gleich aus. Gleich macht dann Eriksson hier.
Ich flippe nicht aus, nein, aber.
Nein, aber
ich bin kein Freund von saisonübergreifend.
Ja, okay. Also für dich ist ein Streak einfach die in einer Saison
passiert. Für mich ein Streak in einer Saison, weil saisonübergreifend, da sind 3-4 Monate dazwischen. Da sind ganz andere Mannschaften, ganz andere Mitspieler. Das ist eine andere Saison. Die ist mit der Saison für mich abgeschlossen. Mhm. Zack, vorbei.
Okay. Also 29 Saison ist nicht gleich 30.
Mag ich nicht.
Jetzt sind wir in der 30. Saison. Weil natürlich sofort die ganzen Statistiker die Bücher gewälzt haben, in den großen Annalen nochmal versucht haben zu stöbern, wann war denn der letzte Spieler, der mehr Punkte in Serie gehabt hat, also welche Streak ist die hotteste gewesen, und dann ist man natürlich in Köln schnell bei einem ehemaligen Spieler,
der da das
in Köln
Peter geschafft Dreiseiten, hat.
Genau. Ja. Aber das waren 21 Spiele, ne?
21 Spiele in Folge gepunktet. Das ist der DEL-Rekord für die meisten Spiele in Folge mit Punkt.
In einer Saison.
In einer Saison,
so, genau. Ganz wichtig, in einer Saison.
Also haben wir, wir haben ja auch so aktuelle, haben wir auch ein paar gute Streaks. Dominik Bock, Yasin Elis hatten das letztes Jahr. Im Jahr zuvor, ich weiß den Vornamen nicht mehr, Bracco, der damals bei
Jeremy
Bracco, genau. Brandon Ranford, 13 Punkte für Frankfurt im letzten Jahr auch mal in Folge gepunktet. 13 Punkte in Folge, 13 Spiele in Folge gepunktet. So ist ja viel zu schnell. Der Nöbi natürlich ist auch dabei, vor 2 Jahren 15 Spiele in Folge. Und
der ist ja aber gefühlt auf Dauerstreak. So.
Wobei der auf Dauerstreak
ist. Also, ja, man hat das Gefühl, der punktet eigentlich in jedem Spiel, auch wenn er keinen Punkt auf dem Scoreboard hat. So ungefähr.
Ja, weil Maschine. Aber also Respekt jetzt nochmal, Maxi Kamera hat auf jeden Fall einen Lauf, aber er muss sich eben an diesen 12 Spielen messen lassen, wenn er auf die 21 kommen will. Also long way to go, aber ich glaube, das ist also nicht das primäre Ziel. Geht immer um Mannschaftssport.
Ja, da darfst du auch nicht dran denken.
Nein. Nächste
dann
Mannschaft.
Ist schnell vorbei. Gut, dass wir ihn erinnert haben.
Jetzt vom Hai zum Löwen.
Ja.
Die Löwen Frankfurt.
Du hast ein Tempo drauf.
Ja, wir wollen hier ein bisschen Tempo machen.
Schnell kann ich kaum überlegen.
Also Frankfurt finde ich aus meiner Sicht sehr gute Performance bislang, weil man immer von diesem zweiten schwierigen Jahr sprechen kann, aber ist vielleicht auch nur so ein Klischee. Warum redet da eigentlich jeder drüber? Sie haben bisher, finde ich, viel richtig gemacht. Also sie gewinnen ordentlich, passt tabellarisch für die Löwen, glaube ich. Und sie haben einfach Neueinkäufe, die funktionieren.
Ich glaube, sie sind einen sehr riskanten Schritt gegangen,
weil
der Franz Fritzmaier. Weil er aus einer erfolgreichen Mannschaft, die als Aufsteiger die Playoffs immerhin erreicht hat oder die erste Playoff-Runde, den Kader eigentlich schon fast rund erneuert hat. Das ist natürlich erstmal schwer zu verkaufen, weil du hast eine Mannschaft, du hast eine Mannschaft, die performt, und dann sagst du aber, ja, aber für unsere Ziele oder unsere Ansprüche oder das, was wir wollen, reicht das dann nicht weiter. Und dann finde ich das schon mutig, dass du so einen Weg gehst und echt einen harten Cut eigentlich machst. Das muss ja auch erstmal Wirkung haben. Neuen Trainer noch dazu, neues Trainergespann. Also da ist trotzdem im erfolgreichen ersten Jahr vieles neu in Frankfurt, und dafür ist es schon sehr gut eingespielt.
Ja, guck mal. Aber ja auch ein altbekannter Trainer. Also vielleicht
der schon mal in Frankfurt
genau,
war.
Ja. Vielleicht ist das dann auch nochmal ein Vorteil in dem Sinne.
Er ist auch ein Trainer, der so diesen Weg geebnet hat, sagt man, zum Schritt zurück in die DEL also
vielleicht damals. Er kennt das Umfeld und
Martti Tillikainen.
Ja. Ja, aber Brace hatten wir vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, also mit 9 Toren richtig gut dabei, genau.
Gelernt.
Also eigentlich ein perfekter Ersatz für Ranford, der ja überragend gescored hat. Auch im letzten Jahr hat, glaube ich, jetzt genau die identische Anzahl an Toren geschossen wie Ranford zum gleichen Zeitpunkt. Also ja, da kann man sagen, 1:1 Ersatz. Und du hast eben, und das vielleicht noch als letztes, diese Bock, Rowney und jetzt Cramarosa-Reihe, wo ja früher Ranford drin war, hast du auch entlastet durch eine besondere Qualität, die Brace
Koenig zum Beispiel. Du bist nicht mehr so ausrechenbar wie
im letzten Jahr. Hast mit Matuschkin einen, der defensiv sehr viel Tore schießt. Also auch da habe ich nochmal geschaut. Du hattest letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt 3 Verteidiger-Tore. Jetzt hast du 11 nach 13 Spielen.
Vor allem 7 von Matuschkin.
Genau.
Und Lajunin ist ja auch kein verkehrter Verteidiger.
Also genau. Da habe ich aber gesagt, den kannten wir natürlich. Von daher war für mich jetzt Matuschkin einfach so erstmal Augenmerk, weil neu und besonders, genau. Weiter geht's Richtung München, da wo Fritz von Ton und Taxis zu Besuch war und sich das Spiel angeschaut hat. Und nach 6 Niederlagen in Serie, Basti, inklusive Champions Hockey League. Eine sehr ungewohnte und ungewöhnliche und sicherlich auch befremdliche Situation für den Titelverteidiger. Gab es dann doch auch mal wieder ein Glücksgefühl, nämlich den Sieg 5-1 gegen die Panther aus Augsburg. Derby-Sieg
gestern. Ja.
Warum glaubst du, fällt es München trotz des Sieges jetzt nach wie vor vielleicht etwas schwer in diese berühmten Gänge zu kommen noch?
Du wirst mich echt locken heute.
Naja, Platz 9,
ja, ich hab
drei Punkte weg von Platz 6. Das ist eine Situation, mit der sich die Mannschaft überhaupt und der Verein als solches natürlich nicht so gut auskennt.
Ja, das macht aber nichts. Da warst du ja wieder schwer unterwegs. Du hast gesagt, in welcher Saison? Nach der Meistersaison?
Nach 2018.
Also 18, 19 in der Saison.
Genau,
hatten sie zum selben Zeitpunkt nur 2 Punkte mehr.
Richtig, oder sowas.
Genau. Also das gibt's ja auch.
Also
Meistersland wird das hin und wieder auch gelernt. Oder Meister Blues. Ja, das gibt's. Aber jetzt in München kommst du natürlich von Don Jackson, von dieser allmächtigen Trainer-Vaterfigur zu einer neuen Ära. Auch da, finde ich, musst du einfach einen Cut machen, weil Toni Söderholm ein junger Trainer ist, ein moderner Trainer ist, der eine ganz andere Ansicht auf das Spiel hat, natürlich. Der auch natürlich ein anderer Mensch ist als Don Jackson. Mhm. Und auch das jetzt, zwar hatten die Vorbereitung Champions Hockey League, ja, aber du kannst ja nicht erwarten, dass das nach 10, 12 Spielen alles klappt. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass das ja eine Mannschaft ist, die schon noch eine Don Jackson-Mannschaft ist und keine ausgesprochene Toni Söderholm-Mannschaft. Und meine Ansicht ist, dass Toni Söderholm im Endeffekt, was wir bei der Nationalmannschaft auch gespielt haben, eine ganz andere Ansicht und eine ganz andere Sichtweise auf das Spiel hat und eigentlich auch ganz anderes Eishockey spielen lassen will, als München das jetzt über 8, 9 Jahre gemacht hat. Da muss sich die Mannschaft dran gewöhnen, da hast du viele Spieler, die vielleicht jetzt auch nicht, ohne jemandem nahe zu treten, vielleicht nicht die Toni Söderholm-Spieler sind. Und dann ergeben sich halt solche Sachen, dass da viele Sachen noch nicht ineinander greifen, dass da viele Sachen noch nicht so sind, wie sich das auch viele vorstellen. Ich meine, der Druck auf diese Mannschaft, auf diesen Club ist natürlich auch enorm, weil jeder erwartet, und das ist halt diese Münchner, in Anführungszeichen, Arroganz, aber auch dieses Münchner Selbstverständnis von jedem Profi oder von jedem Verein überhaupt, ja, dass er der Beste sein
muss. Ja, also alles außer Platz 1 und 2 ist eigentlich schon eine Krise,
so aber, gefühlt. Aber sowas geht halt auch nicht immer, weil andere sind ja auch nicht dämlich und andere wissen ja auch, wie es geht. Mhm. Aber
also würdest du sagen, kurz zusammengefasst, eigentlich könnte man...
Ich sage nur Startschwierigkeiten, das ist eine gute Mannschaft, das ist
Januar sehr vielleicht,
guter Trainer.
Wo du sagst, das
ist... Ja, das ist ja auch, das ist doch auch ein Prozess, so wie es Wolfsburg, wie es der Mark Stewart sagt, der sagt, wir sind da auf dem Weg.
Ja.
Ja, warum soll München nicht auch mal sagen, wir sind auf dem Weg? Und vielleicht dauert der dieses Jahr länger, aber die Saison endet ja im April oder Mai und nicht jetzt Ende Oktober.
Mhm. Und Toni hat ja auch vor dem Spiel gestern, also die Spiele davor, auch sich ab und zu mal geäußert und gemeint, ja, an ein, zwei Stellen hakt es vielleicht noch. Aber er hat nach dem Spiel gegen Augsburg sich natürlich auch gestellt und war durchaus happy mit der Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat.
Wir haben einen Charakter gezeigt nach der 0-1 von Augsburg. Sind im Spielplan gut geblieben. Die Jungs waren läuferisch stark heute. Matthias hat uns einige gute Saves gezeigt. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, oder Selbstvertrauen zu gewinnen. Und ich glaube, von jeder Spieler war das ein gutes Auftritt und wie gesagt, ich bin stolz, wie die Jungs auf diese Situation jetzt heute reagiert haben.
Christa Sousa hat mir nach dem zweiten Drittel gesagt, das ist mit der beste Auftritt Münchens in dieser Saison, auch vor allem was den Vorcheck angeht, dass man nicht nachlässt, dass man auf zweite, dritte Scheiben geht.
Ja, man darf nie vergessen, dass Vorcheck kommt von irgendeiner anderen Aktion auf dem Eis. Es ist nicht nur hin und her rennen, sondern da hat uns auch in die letzten Partien ein bisschen die richtige Entscheidung zu treffen mit der Scheibe, dass wir überhaupt in den Vorcheck kommen. Und dann, wenn wir in den Vorcheck kommen, da hatte Chris natürlich recht, dass heute war die Aggressivität da, der Laufbereitschaft und die Schlägerarbeit war auch da. Und von dem her auch eine bessere Performance.
Und dann noch ein Wort zur Atmosphäre heute, ausverkaufte Halle und...
Ja, Toni Söderholm mit einer realistischen Einschätzung. Ich glaube, er weiß aber auch, dass da noch viel Arbeit vor ihm liegt. Das ist auch klar. Aber dieses Erfolgserlebnis wird ihm persönlich auch wieder gut tun, weil es natürlich erstmal auch ein bisschen wieder Ruhe bringt. Ja, muss man auch ganz klar sagen.
Du bist das nicht gewohnt
in
dieser Franchise und in diesem Club und in dieser Stadt, dass du 6 Spiele in Folge
bringst. Weil sie auch natürlich, das mal so rein für die Zahlenfans, den größten Absturz von allen Teams zu verzeichnen haben. Also wenn du jetzt auf die gleichen Zeitpunkte letzte Saison schaust, hat München mit -11 Punkten im Vergleich zur letzten Saison die größte mögliche Anzahl an Punkten eingebüßt. Also das ist natürlich schon eine Menge.
Minus dann haben 11. wir jetzt komplett den Final-Blues.
Ja, na, aber du musst...
Ingolstadt kommt auch in die
Nähe. Genau, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Das ist natürlich die Mannschaft, die danach kommt. Aber du musst das natürlich auch erstmal alles in der Zeit jetzt wieder aufholen. Also es ist klar, dass du jetzt erstmal ein Jäger bist. Das ist auch eine neue Situation. Du musst dich erstmal wieder rankämpfen. Es kann auch schnell gehen mit ein paar Siegen in Folge. Das bringt die Tabelle mit sich. Aber du musst, glaube ich, auch als Mannschaft erstmal den Mindset ändern, zu wissen, jetzt bin ich erstmal ein Jäger und wir müssen wieder sehr, sehr viel dafür arbeiten, auch auf die durchaus dann für München Erfolgsstraße mit ein paar Siegen en bloc zu kommen. Und das ist etwas, was du dir wieder erarbeiten musst, wenn du einmal so ein bisschen weg davon warst,
glaube ich,
bei aller Qualität.
Irgendwann war München in der vergangenen Saison mal 12, 13 Punkte vor. Das war ja auch langweilig.
Ja. Also und war auch immer ganz kurz die Frage noch, viele mutmaßen ja auch, wie viel Don Jackson ist da oben dabei und quatscht der da rein? Ich glaube, das ist überhaupt kein großes Thema. Also natürlich ist er da gewesen und hat jetzt auch den Oktober über da aus Salzburg und in München ein bisschen was beäugt. Er hat auch das Spiel gesehen am Sonntag, meine ich, gegen Augsburg. Aber ich glaube, das ist auch für Toni Söderholm kein Thema, weil das ist eigentlich jemand, der sich gerne auch mit erfahrenen Leuten austauscht, hat das in der Nationalmannschaft auch gemacht, weil er wusste, hey, ich brauche da vielleicht
noch ein bisschen... Jukka Jalonen, Weltmeistertrainer,
genau.
Als Berater mit dazu.
Also so damals. Als Vaterfigur vielleicht zu sagen, pass mal auf, da brauche ich hier und da vielleicht nochmal einen Tipp in einer kritischen Situation.
Kari Jalonen,
genau. Jukka war der andere.
Genau, Jukka war der andere jetzt.
Der hat durchaus auch was gewonnen.
Der hat auch ein bisschen was
gewonnen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, gar nicht das Problem, auch nicht für die Personality.
Ich glaube auch, dass der Toni ist selbst ja so emanzipiert. Und
genau.
Ich glaube,
wenn du, ist er zu weit als Trainer.
Ja, schon, zu weit als Trainer, zu weit als Mensch, weil du vergleichst dich ja auch nicht mit deinem Vorgänger, das ist ja kompletter Quatsch. Du
bist ja eigener Trainertyp.
Eben, und du bist ja so selbstbewusst, dass du auch sagst, ich nehme den Job ja nicht nur an, weil ich Geld dafür bekomme, sondern weil ich auch weiß und kriege den ja auch, weil jemand weiß, dass ich was kann. Und so gehst du da ran.
So ist es. Und am Ende wird immer abgerechnet, das weiß man auch, auch wenn der aktuelle Druck auch in München natürlich ein bisschen da ist, auch medial. Aber der Druck ist jetzt bei dir, weil Nürnberger Eistiger, das hast du ja gesehen, logischerweise gegen Wolfsburg dann, bei dem Sieg der Nürnberger gestern, genau. Was ist dein Eindruck von den Eistigers? Die kann ich noch nicht so fassen. Da war ich glaube, ich war noch gar nicht da in dieser
Saison. Ja, man muss die echt immer alle live sehen und das ist ganz wichtig. Und ich habe gestern ein hervorragendes Eishockeyspiel gesehen zwischen Nürnberg und Wolfsburg mit beiden Mannschaften, die, finde ich, sehr, sehr gutes Eishockey gespielt haben. Von der ersten bis zur letzten Sekunde enormes Tempo, Intensität, gute Spielzüge. Da war alles da, das hat einfach Spaß gemacht. Sogar das erste Drittel, wo keine Tore gefallen sind, warst du eigentlich auch als Zuschauer oder wenn du das Spiel gesehen hast, total euphorisiert, weil es einfach nur Spaß gemacht hat, weil du gesehen hast, die beiden Mannschaften haben Bock und die können was. Und in Nürnberg hast du natürlich im Gegensatz zu vielen anderen Clubs weniger Tiefe. Also hat der Tim Fleischer hat Verteidiger gespielt, weil zwei Verteidiger ausfallen. Dann fehlt dir natürlich ein guter Stürmer vorne. Mhm. Der Tim Fleischer macht das überragend. Der spielt nämlich da teilweise dann in Unterzahl oder in Überzahl im Sturm und dann spielt er wieder hinten und der hat eine gute Übersicht. Der macht das wirklich klasse. Du hast da natürlich einen Club, der nicht so viel Tiefe hat. Und was der Stefan Ustorf da wieder gemacht hat, ich sage jetzt, der holt ja sehr junge Importspieler. Hat er auch mit Gregor McLeod gemacht, den sie jetzt ja nicht mehr halten konnten irgendwann, weil der halt auch wirklich sehr, sehr gut war oder sehr gut ist, zeigt er jetzt auch in Köln. Jetzt hat der Stefan da wieder so ein bisschen geschaut, wer passt da zusammen, hat zwei Jungs geholt, die zusammen in der East Coast Hockey League gespielt haben, bei einem Club schon, die spielen jetzt mit Daniel Schmölz zusammen. Du hast diese Ära nach Patrick Reimer, was ja auch so eine komplette Zäsur eigentlich im Nürnberger Eishockey tatsächlich ist. Dann wusste niemand so genau was. Du hast ein paar Kabinenspieler verloren mit Olli Mebus, was für mich auch immer so ein ganz wichtiges Ding ist. Und du merkst, die sortieren sich noch, die finden sich noch. Aber der Markus Weber, der Daniel Schmölz, die machen da, glaube ich, für die Mannschaft einen super Job. Tom Rowe ist halt auch...
Mach weiter.
Der älteste Trainer mittlerweile der Liga hat mit Manuel Kofler...
Einen habe ich noch.
Was wollt ihr denn? Soll ich euch aufrufen jetzt oder
nein,
was?
Nein, ich wollte nur sagen, Herr Lehrer, einen habe ich noch, aber beendet
also den Satz. Also ich finde, Nürnberg hat gestern sehr gut gespielt.
Sehr gut. Punkt. Nein, weil du das auch... Ich habe
eine Mannschaft mit sehr viel Entwicklungspotenzial
auch noch. Ich habe natürlich die Sendung geschaut, Basti, ne, weil ich natürlich wissen wollte, wie machen das die Großen im Fernsehen und da war ich natürlich bei dir sofort auf dem richtigen Programm.
Ja, euch fehlt jetzt noch Leon Hungerecker.
Ja, was? Genau, wir wollten natürlich, weil du das auch thematisiert hast, Torhüterposition.
Ja.
Ja. Weil Leon Hungerecker da ja aktuell übernommen hat.
So sieht es zumindest aus.
Und das ist ja schon auch eine Zäsur vielleicht.
Genau. Niklas Treutle seit 2017 und seit dem Abgang von Andi Jenicke eigentlich so unangefochten Nummer 1 in Nürnberg jetzt über Jahre gewesen. Und Leon Hungerecker war gestern nicht nur gut, sondern der war halt auch noch spektakulär. Dieser letzte Save, das waren unglaubliche Teile, die der da zum Teil rausgeholt hat. Mhm. Wir haben auch lange mit dem Torwarttrainer gesprochen in Nürnberg und der hat auch gesagt, das ist technisch ein super Torhüter, Wahnsinnspotenzial, jetzt auch mit dem Selbstvertrauen irgendwie, das du halt brauchst als Torhüter, um da auch bestehen zu können. Und auch da bahnt sich so eine kleine Veränderung eben an. Also, dass man natürlich zwei gute Torhüter braucht, gerade so Clubs wie Nürnberg, da brauchst du zwei starke Torhüter über die ganze Saison. Im Moment würde ich sagen, hat Leon Hungerecker da so ein bisschen mehr Tor als Nick Treutle.
Okay, dann fahren wir die Autobahn. Kurzes... Ja, weit weg von der Meisterschaft.
Aber das ist eine andere. Wir haben es nicht falsch gedrückt hier.
Danke für die Unterstützung, Männer.
Und Mädels. Auch ein klarer Beweis, dass du dieses Pad hier nicht alleine hast unter Kontrolle, offensichtlich,
das
sondern dass da irgendwo ferngesteuert noch ein bisschen umgefummelt wird. Ingolstadt, wir reisen ein bisschen runter auf der Autobahn von Nürnberg.
Ja, ja. Brennt die Zeit, oder
die
was?
Die Zeit brennt. Ah. Wird schon hier, da kommt schon einer mit der digitalen Uhr.
Ich sehe schon, die winken schon mit der Fahne, mit der weißen, die geben schon auf.
Ingolstadt, Vizemeister, 9 Punkte weniger im Vergleich zur letzten Saison. Mark French, ich habe mir notiert, ja, natürlich eine schwierige Situation als Panther-Coach, weil er das so noch nicht kennt. Denn letzte Saison ab Ende Oktober, Anfang November, eigentlich immer auf Platz 3 oder 2. Am Ende war es ja dann der zweite Platz in der Hauptrunde. Also das ist etwas, was man jetzt in Ingolstadt aus den vergangenen Monaten eigentlich eine komplette Saison zurück überhaupt nicht mehr kennt.
Ja, aber da bist du auch wieder, dass es einfach eine neue Saison ist. Da mache ich auch wieder meine Zäsur, mein Lieblingswort heute.
Ja, aber ist schon zu erkennen, wo sie hin können. Ich war bei dem Spiel gegen München da, bei dem 2-0-Sieg. Das war okay. Da haben sie auch alles gegeben, dass sie dieses Derby gewinnen. Hat auch ein bisschen an München gelegen, die vielleicht nicht so effizient waren wie Ingolstadt an dem Tag. Und Gartag hat mega gehalten. Das war dann auch der Garant für den Erfolg. Aber so ganz klar zu erkennen, wo die hin können,
genau,
das habe ich noch nicht im Blick,
oder? Ich bin gestern heimgekommen dann aus Nürnberg und habe mir auch da noch die letzten eineinhalb Drittel angeschaut von Ingolstadt gegen Frankfurt.
Ja.
Das war das Erste. Also ich habe die auch noch nicht live gesehen. Ingolstadt, das ist dann immer schwer zu beurteilen. Aber was ich da so gesehen habe, hat mir da auch so ein bisschen insgesamt der Esprit gefehlt, dieses Selbstverständnis, das sie letztes Jahr auch hatten. Aber das ist trotzdem eine gut aufgestellte Mannschaft. Mhm. Und ich glaube, der Mark French ist ein hervorragender Trainer, der kriegt die schon wieder in die Spur.
Ja, aber auch für ihn eine neue Situation. Ja, wenn er jetzt natürlich ein Trainer ist, der jede Situation vermutlich schon erlebt hat in seinem Eishockey-Leben, aber trotzdem. Ja. Gerade mit der Mannschaft, die in der Kabine dieses Gefühl gar nicht so kannte jetzt.
Ne? Auch aber wenn das dann kommen halt auch noch andere Sachen dazu.
Ja, zum Beispiel.
An. Hit. Hit von James St. Dennis. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das war am vergangenen Freitag und hat und sorgt, meine ich, immer noch für viele Diskussionen.
Ja.
Das ist ein harter Hit mit der Intention voll gegen den Kopf des Gegenspielers. Wir betrachten es mal aus zwei Situationen. Erstens, Wasowski ist natürlich schon gezeichnet mit Gehirnerschütterung. Das ist ganz bitter, der hat die Nacht im Krankenhaus verbracht, der hat das Wochenende nur versucht, sich selber irgendwie wieder zu sortieren, war heute den ganzen Tag beim Kopfspezialisten, Ausfallzeit unbestimmt.
Shit.
Das ist schon mal echt bitter für Augsburg, für Dave Wasowski.
Gute Besserung.
Gute Besserung an dieser Stelle an Dave Wasowski, definitiv. Aber das ist, finde ich, so ein Hit, der wurde mit 4 Spielen sanktioniert. Und da frage ich mich echt, da ist kein Kontakt zum Körper, da einzig der Kontakt zum Kopf da. Da braucht man nicht mehr über Spielersicherheit sprechen.
Mhm.
Weil das sind Hits.
Also Muskelknaller aus deiner Sicht, viel
härter bestraft werden. Raus aus dem Eishockey und dann wird er noch proklamiert, 4 Spiele, weil er Wiederholungstäter ist oder weil er eine Vorgeschichte hat. Ja, wenn er diese Vorgeschichte nicht hat, kriegt er 1 oder 2 Spiele für diesen Hit. Da lernt der Spieler nicht. Mhm. Da lernt kein Spieler diese Checks zum Kopf zu vermeiden.
Also keine pädagogische Maßnahme.
Das ist definitiv keine pädagogische Maßnahme. Und da
siehst du da an Spielen?
Bitte?
Was siehst du da an Spielen?
Ich will das gar nicht einordnen, aber mir sind da 4 Spiele zu wenig. Aber ich sage, wenn du im Ermessensspielraum, was du da hast bei diesen Checks gegen den Kopf, und ich glaube, da geht es ziemlich nach oben, also da kannst du auch mal von 8 Spielen sprechen oder sowas.
Ja, wir haben auch eine Umfrage jetzt gestartet in der Kommentarleiste, ob diese 4 Spiele denn zu viel oder zu wenig für euch da draußen sind. Gerne abstimmen. Ich bin auch der Meinung, dass das zu wenig ist, weil der Check, also du siehst es
beim Anfahren,
der
geht gar nicht.
Da ist nichts in Richtung Körper oder sowas. Ja,
das geht gar nicht.
Ja, dann guck nochmal gleich rein auch. Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was an Meinung rund um diese Geschichte. Also das war schon bretthart. Also nochmal gute Besserung, weil das sind die Verletzungen.
Das sind die Sachen, die Liga dann nicht schön machen tatsächlich.
Genau, und das sind ja vor allem auch die Verletzungen, wo du dann möglicherweise nie mehr weißt, wann du zurückkommst, weil das kann immer, immer on, off und am Ende merkst du, ist es keine Chance mehr, Eishockey zu spielen. Und das will Quassau. Ne? So, dann gehen wir einen Schritt weiter zum Panther aus Augsburg. Da kann man doch eigentlich nur sagen, egal was, alles besser als letztes Jahr, oder?
Fast, ja. Also ich glaube, Augsburg steht schon ganz ordentlich da für das, was alles war. Die wurden natürlich in dieses Vakuum geschickt. Wenn wir jetzt noch Auf- und Abstiegsregel und diese Modalitäten anfangen, dann drehe ich heute komplett durch, glaube ich. Aber das fangen wir jetzt lieber nicht an.
Ich würde gerne sehen, dass du hier freidrehst.
Ich weiß, aber wir sind am 12. Spieltag, das kommt schon noch. Über das Auf- und Abstiegsthema werden wir uns schon noch unterhalten diese Saison. Oder was meint ihr da draußen? Das ist für mich weiterhin nicht ausgegoren und ist für mich keine runde Sache.
Augsburg. Ich finde, lass mich das kurz nochmal anmerken. Ja. Also, das ist ein ganz klarer.
Du willst mich doch jetzt reißen wieder.
Das ist ganz klar
der Punkt. Maike lacht nur.
Ganz klar der Punkt, dass wir dich diesbezüglich zu diesem Thema irgendwann am legendären Pult sehen, wo du ein Plädoyer für oder was auch immer gegen hältst.
Da gehen wir dann eine Viertelstunde raus und lassen Basti reden.
Da kommt der Oberlehrer nochmal ins Pult.
Da geht es gar nicht um Oberlehrer, sondern da geht es um sportlichen Wettkampf, um Fairness, da geht es um viel, viel mehr.
Jeder darf seine Meinung haben. Ich hatte meine auch, musste auch mal ein bisschen einstecken, gehört dazu, dass andere das dann anders sehen.
Das machen wir nochmal auf jeden Fall die Saison, ich verspreche es.
Wenn man die denn hat.
Dennoch, Augsburg hatte keine Planungssicherheit. Augsburg hat noch nachverpflichtet. Augsburg hat, finde ich, mit Ozo Rantakari für mich einen sehr, sehr guten Verteidiger hinten, auf dessen Ideen und dessen Spielidee leider viele vorne nicht so eingehen können, habe ich das Gefühl. Die wissen nicht, was der alles macht. Und er denkt sich, ja, vielleicht habe ich in Mannschaften gespielt, die wussten, was ich da will. Das können die noch nicht so ganz. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Individuell ist egal. Die haben einen sehr großen Kader. Die haben einen Kader, der trotzdem natürlich seine Probleme hat, weil er teilweise auf DEL2 ausgerichtet war. Mhm. Das ist ein Problem, das wird Augsburg die ganze Saison begleiten. Und ich glaube, dass sie bislang die Sache teilweise gar nicht so schlecht machen.
Genau. Bekommen häufig natürlich viele Gegentore. Ich glaube, 47 sind es an der Zahl. Nur Iserlohn hat momentan mehr, was sie gut gemacht haben. Sie haben zumindest auch diese Duelle gegen Düsseldorf und gegen Iserlohn gewonnen. Also hast du zumindest nach unten ein bisschen Puffer gesetzt in den direkten Duellen. Gar nicht so blöd. Auch wenn es zuletzt zwei Niederlagen gab mit auch ein paar Gegentoren. Aber das nur nebenbei. Dann kommen wir zu den eigentlichen Problemkindern der Liga jetzt so langsam. Jetzt geht es ja erst richtig los in dieser Sendung. Also jetzt aufgepasst, jetzt geht es erst richtig los. Das war bisher alles nur Vorgeplänkel. Jetzt talken wir über die richtigen Themen. Nein, aber natürlich, Düsseldorf war ein großes Thema in Eishockey-Deutschland, keine Frage. Also zum einen, weil... Das
ist natürlich auch ein großer Club in Deutschland.
Genau, deswegen. Und zum einen, weil natürlich es sportlich extrem miserabel läuft. Das ist das eine. Und daraus hat man natürlich jetzt auch Konsequenzen gezogen. Man hat das auch angemerkt, natürlich jetzt am Sonntag gegen Mannheim 4-1 gewonnen. Nach einer personellen Veränderung war der erste 3-Punkte-Sieg und der erste Heimsieg hat der DEG ein bisschen gut getan. Aber Thema war natürlich Daniel Kreuzer raus als Co-Trainer.
Und da apropos...
Und da was?
Schnitzi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heute, egal was war. Der Schnitzi hat heute Geburtstag. Ja,
Grüße gehen raus, wenn das irgendwie geht in diesen Tagen. Happy Birthday, aber ich glaube, er hat viel erlebt im Eishockey.
Ja.
Er wird da durchgehen, aber natürlich war das auch für Daniel eine sehr besondere, weil emotionale Geschichte, wenn man so mit einem Club verbandelt ist, so eine Ikone ist und so viel auch da geleistet hat.
Ich glaube, das war für den ganzen Club
eine
Entscheidung, die man sich nicht leicht gemacht hat.
Genau. Viele reden davon, okay, das war so ein Bauernopfer, weil er hat natürlich auch die Verteidiger betreut, beziehungsweise Unterzahl, Special Teams. Genau. Und die haben natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das war eine Riesenbaustelle, keine Frage. Jetzt ist Mike Pellegrims am Start, der neue Co-Trainer. Du hattest mit ihm auch schon das Interview.
Sicher nicht. Ich bin sicher nicht der Bad Cop.
Kein Bad Cop, meint er?
Er ist nicht.
Wieso hast du ihn denn nach Bad Cop gefragt? Was war die Frage bei diesem Nippel? Du hast das Interview gemacht. Ach, guck mal, wir haben es komplett da. Mikey.
Mit Frage?
Ja, klar. Wir wollen doch Bastis Frage hören. Das ist doch die journalistische Qualität, die da rauskommt.
Lass mich schnell zur Frage gehen.
Jetzt muss er Mikey erstmal suchen.
Das ist
ich kann es ja auch so schnell aufklären, weil wir haben jetzt die Antwort gehört.
Naja, wir wären jetzt bereit. Dann
kennen Sie lange in der Liga, weil... Lassen Sie auch als Co-Trainer so hin und wieder, auch wenn Sie Spieler vielleicht brauchen in dieser Situation, ist Mike Pellegrims dann eher der Bad Cop unter den Trainern jetzt bei der DEG?
Sicher nicht. Ich bin sicher nicht der Bad Cop. Ich bin da, um Bart und Dolly zu unterstützen und da zu sein, für die erst, für die zwei, dann für die Mannschaft. Und ich bin sicher und weit entfernt von der Bad Cop. Ja.
Also der Mike hat ja seine Eigenarten, das ist ja auch überall bekannt.
War auch definitiv keine einfache letzte Amtszeit in Düsseldorf.
Genau.
Gab es auch durchaus, genau, auch mit den Medien.
Auch zusammen mit Pavel Groß in Mannheim, ja, hat sich das ja so
durchaus. Ja, aber in Düsseldorf war das medial schon ein großes Thema,
ja, auch,
weil er da sehr,
wie aber soll ich sagen,
sehr bestimmend war.
Losgelöst von allem, hast du natürlich mit Dolly einen neuen Headcoach, der zum ersten Mal die komplette Mannschaft übernimmt, der das aber, und das sagen alle, sehr, sehr gut macht.
Ja.
Weiterhin, egal wie der Sport läuft, der macht das sehr, sehr gut. Du hast mit Alex Barth einen Mann, der noch sehr nahe dran ist, der letztes Jahr noch gespielt hat. Und der Pelle hat natürlich enorme Trainererfahrung als Head Coach, als Assistant Coach, national, international. Das ist natürlich einer, der dir schon viel Trainererfahrung bringt. Brauchst du Trainererfahrung in so einer Situation, in so einer Mannschaft? Ja, brauchst du. Und deswegen, glaube ich, ist Mike Pellegrims in der Situation für Düsseldorf gar keine schlechte Wahl.
Natürlich könnte man trotzdem, und das tun einige böse Zungen natürlich sofort, guck mal, jetzt packen sie den da, weil der wird dann irgendwann Cheftrainer, wenn das sportlich jetzt unter Thomas Dolak nicht so weiterläuft, dann hast du da zumindest einen, den du vielleicht nach vorne schieben kannst, eben mit einer Erfahrung, auf der anderen Seite auch der Erfahrung, dass es nicht 100% gut funktioniert hat in der ersten Amtszeit. Und da war natürlich auch die Frage, hatten sie vielleicht auch nicht die Traute, auch das ist ein Gedankenspiel, was viele hatten, das muss jetzt nicht von mir kommen, sondern generell war das ein Thema in Düsseldorf, dass der ein oder andere Fan auch meinte, Mensch, Kreuzer, ja okay, vielleicht hatten sie einfach auch nicht den Mut, jetzt schon Thomas Dolak zu entlassen, weil er ja gerade auch ein neuer, frischer Trainer ist auf der Headcoach-Position und weil alle eben auch sagen, und das hört man auch wirklich aus dem Verein, dass er das gut macht.
Ja, und ich sag dir jetzt noch was.
Ja.
Daniel Kreuzer,
ja,
trotz seiner Entlassung, hat gesagt, es war von der DEG der richtige Schritt, nicht Thomas Dolak dafür an den Pranger zu stellen. Nur ein Wort. Also,
ja, genau.
Das hat er gesagt.
Weil er auch selber sagt, der macht schon einen guten Job.
Ne? Genau.
Das hat er auch akzeptiert. Aber wir haben natürlich auch nochmal den sportlich Verantwortlichen.
Ja. Nicky Mont haben wir nochmal zum Interview geholt. Und in dem Interview werden jetzt auch gleich ein paar Fanstimmen kommen.
Ja.
Und die Frage an Nicky Mont war natürlich, wie für ihn diese Situation war, seinen auch durchaus guten Freund Daniel Kreuzer rauszuwerfen.
Ja, sehr schwer. Es waren mit Sicherheit die schwersten Tage meiner Tätigkeit bisher. Und es ist natürlich hart, weil man irgendwo denkt, okay, man muss das jetzt alles analysieren und guckt, wo sind die Stellschrauben, die man irgendwie bewegen kann. Und noch dazu weiß man ja auch, dass ich da auch mich persönlich einiges mit Daniel verbindet. Deswegen ist das sehr schwer, auch wenn man sich immer sagt und vornimmt und auch so agiert, wie man jetzt ja auch sieht, dass man das trennen muss, ist das natürlich trotzdem nicht einfach, so Entscheidungen zu treffen.
Bevor wir weiterreden, wir haben mal reingehört, was die Fans dazu sagen, wie die das aufgenommen haben. Wollen wir mal reinhören.
Ja, irgendeiner muss jetzt dran glauben. Meiner Meinung nach hätte vielleicht auch noch der Alex Barter gehen müssen. Ansonsten, es liegt nicht nur am Trainer. Auch unsere Jungs, die kämpfen und haben meiner Meinung nach die Scheiße am Schläger.
Wie gesagt, wenn man auch dieses Prinzip haben will, Fanbindung, dann so einen Vereinsikoden zu entlassen, wirkt irgendwie merkwürdig und, weiß ich nicht, so sehr unkontrolliert.
Gut finde ich es jetzt nicht, gerade weil er ja so eine Düsseldorfer Legende war. Aber ich meine, er hat ja so nicht wirklich den besten Job bei uns gemacht. Ich meine, wir haben jetzt erst 7 Punkte, 2 Spiele erst gewonnen, keins damit mit 3 Punkten. Deswegen, ich finde es okay, also ich finde es gut, dass jetzt was Neues kommt. Obwohl der Neue jetzt auch nicht so erfolgreich war mit uns, weil der war ja schon mal bei uns. Aber man wird heute sehen, wie es ausgeht.
Also, das ist ein Experte, der junge Mann, das können wir auf jeden Fall festhalten. Die Fans sind so ein bisschen gespalten, ne? Aber so der Tenor ist, naja, irgendwas musste passieren. Aber warum dann der Co-Trainer?
Ja, ich meine, ich muss dazu auch sagen, das ist ja, also ich mag ja, dass alle emotional dabei sind. Aber es ist ja nun mal so, dass die meisten ja, man mag es mir verzeihen, keine Fachleute sind und vor allen Dingen keine Einblicke haben. Und keiner auf der Tribüne kann die Arbeit bewerten, die hinter den Kulissen stattfindet. Und das kann ich aber bewerten. Und im Prinzip haben wir oder ich mir auch gedacht, woran liegt es, was kann man machen? Und es, ich sage ja auch nicht, dass irgendwie Daniel Kreuzer dafür verantwortlich ist, dass wir da unten drin stehen. Aber wenn man sich halt alle Bereiche anguckt, glaube ich, dass wir da bei den Verteidigern und bei den Special Teams die größten Baustellen haben. Und deswegen habe ich da eine Veränderung vorgenommen.
Ja, interessant. Absolut. Auch nochmal das so 1:1 zu hören vom Wochenende und dann auch diesen sehr gut informierten Fan in seinem Alter. Das hat er richtig gut gemacht. Das war ein Mann für die Zukunft hier im.
Auch der letzte Satz von Niki Mond ist natürlich insgesamt entscheidend.
Ja.
Weil keiner weiß, was hinter den Kulissen passiert.
Das ist ja immer so.
Keiner, und da ist der Niki schon sehr aufgeräumt und weiterhin sehr gut in seiner Arbeit insgesamt.
Das ist natürlich auch immer ein Punkt und das muss man immer auch, finde ich, in alle Kommentare, sei es jetzt im Fernsehen, aber eben auch im Netz, immer mit einbeziehen. Die wenigsten, bis gar keiner, sieht ein tägliches Training. Ne? Also das ist ja übrigens auch bei uns manchmal so, wir können ja nicht 14 Clubs abfahren und bei jedem Training zuschauen.
Könntest du schon.
Ja, könnte ich schon, wenn ich engagiert wäre, aber ich bin natürlich eine faule Sau. Nein, Quatsch, Schatz, was war dir jetzt?
Aber bist du bekloppt? Berlin mit dem Ausgleich!
Ja, danke schön.
Warum war hast du das jetzt eingespielt? Eben, bist du bekloppt oder bekloppt?
Ach so, okay. Nein, bin ich nicht, aber das war die Stimme vom sportlich Verantwortlichen. Wir haben auch noch eine aus dem Team, Mikey.
Genau, Philipp Gogula hat sich nach dem Spiel gegen Mannheim am gestern, Sonntag gemeldet, beziehungsweise war im Interview und hat sich natürlich auch zu der Geschichte um Daniel Kreuzer
geäußert. Also eins möchte ich auch noch mal ganz kurz loswerden. Ist natürlich jetzt viel passiert in letzter Zeit, aber auch wenn man es von außen auch nicht immer so gedacht hat, aber selbst auch in Daniel Kreuzer, den haben wir viel zu verdanken. Es ist nicht so, dass er jetzt weg ist und auf einmal hier irgendwas Neues entsteht, sondern am Ende des Tages sind wir als Jungs, wir als Spieler auf dem Eis und es ist meistens im Sport so, dass wenn es nicht läuft, dass dann die Trainer als erstes in Frage gestellt werden. Deswegen ist es natürlich auch eine Art Niederlage für die Mannschaft gewesen. Und deswegen möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, ich wünsche dem Daniel natürlich alles Gute.
Ja, finde ich gut, dass er das auch mal so
einordnet. Ja, der Gogi hat auch schon viel mitgemacht, der weiß sowas natürlich auch alles einzuordnen.
Absolut. Ja, dann ist da, glaube ich, der Blick auf die Zukunft für die DEG. Sieg ist erstmal eingetütet, tut dem Verein, glaube ich, erstmal gut, auch in dieser unruhigen Phase, weil da musste man viele Fragen und viele Anfragen beantworten, vielleicht auch liegen lassen, weil er natürlich viel auf die DEG eingeprasselt ist, wenn
da
du
kommt aber
mit
auch noch
so
dazu,
einem Namen
ich sag ja, aber auch trotzdem, rauskommt. Du hast am Anfang schon mal, als die Saison gestartet ist, 4 namhafte Ausfälle. Du hast sie immer noch mit McAuley, mit O'Donnell, mit Kyle Kaminski. Das sind natürlich insgesamt schon Stützpfeiler und Kanten.
Gut, sie haben jetzt auch nochmal nachgelegt. Ne?
Ja, also die haben nochmal nachgelegt. Gemacht, ne? Natürlich haben sie nochmal nachgelegt.
Haben schon viele Karten gespielt von dem, was du tun kannst, finde ich. Du hast bei der Trainerposition ein bisschen was verändert
das haben,
jetzt.
Das haben die natürlich jetzt auch gleich am Anfang gemerkt. Genau. Wenn du in diesem Negativstrudel bist, ist es natürlich schwer rauszukommen. Da versuchst du natürlich gleich gegenzuarbeiten, gegenzusteuern. Aber ich sage dir auch, wenn die natürlich wieder kommen, dann hat die DEG schon eine Mannschaft, die eigentlich nicht so schlecht ist.
Bevor wir jetzt zum... Oder sind wir jetzt fertig mit Düsseldorf?
Ja, einen haben wir ja noch, aber...
Ja, ja, aber bevor wir jetzt zu Iserlohn kommen, hätte ich noch mal die Umfrage rausgeholt, die wir ja vorhin gestellt haben.
Wegen Hit.
Wegen St. Dennis, die 4-Spiele-Sperre.
Und das ist die
95% Meinung. Sagen zu wenig und 4% zu viel. Aber ja, ich glaube, es ist klar, also dieser Hit gehört härter bestraft, weil... Wir haben es ja schon gesagt.
Der gehört gar nicht bestraft, so ein Hit geht einfach nicht. Ich finde, dazu, so ein Hit darfst du nicht fahren, Punkt.
Auch gut. Guter Hinweis.
Aber gibt es die aktuellen
Häufiger? Weil wenn man die fährt, du darfst nicht vergessen, da geht alles in Sekundenbruchteilen.
Ja, ja.
Ich unterstelle dem St. Dennis auch gar nicht, dass er das wollte. Der wollte vielleicht auch den Körper treffen. Dann hast du ein falsches Timing. Dann hast du... Da kommt ja immer, als Spieler reagierst du in Sekundenbruchteilen, musst du auch reagieren. Aber es sieht natürlich... saublöd aus und es sieht natürlich so aus, als würde in dieser Intention nur den Kopf treffen wollen. Genauso ist es dann natürlich bekommen, aber dann musst du halt auch dazu stehen, dann ist es einfach so. Und dann machst du einen Fehler und dann musst du dazu stehen und solche Hits dürfen nicht mehr gefahren werden.
Und am Sonntag war, ich glaube, an einem Freitag gab es ja, glaube ich, noch einen, kann ich mich erinnern, bei Schwenningen gegen München. Da musste auch Dominik Bittner, glaube ich, vorzeitig duschen gehen, weil der Checkling gegen den Kopf gepfiffen wurde. Und ich glaube, es gab jetzt auch am Sonntag, glaube ich, 2 oder 3 nochmal 5 plus 20. Also ich glaube nicht, dass sie sich häufen die Strafen beziehungsweise die Checks gegen den Kopf, aber es ist natürlich
jetzt das Wochenende. Du kannst die auch nicht pauschalisieren und miteinander vergleichen. Weil der von Dominik Bittner zum Beispiel in Schwenningen, der war insgesamt viel näher am Mann und da ging eigentlich eher der Ellbogen so hoch und alles. Aber das ist halt diesen Ding, du kommst von der Seite, der sieht dich nicht. Du kannst natürlich auch sagen, ja, der darf auch nicht so lange an den Boden schauen. Ja, aber macht er halt. Und dann musst du einfach, du bist als Gegenspieler verantwortlich für den Mann, den du checkst, unter anderem auch. Und du kannst diese Sachen nicht miteinander vergleichen. Das ist ein offenes Ding von der Seite, der sieht dich nicht kommen und du triffst den einfach knallhart. Der hat übrigens auch noch komplett die Nase gebrochen, alles. Also da ist viel kaputt gegangen.
Man kann nicht alles miteinander vergleichen, auch nicht Düsseldorf mit Iserlohn. Aber wir sind zum Abschluss noch bei Iserlohn in der Tabelle als letzter Verein. Und auch da gab es natürlich eine Freistellung, aber in dem Fall vom Headcoach von Greg Poss. Er ist erneut weg, er war ja schon mal da. Den Job hat jetzt erstmal Pierre Beaulieu übernommen.
Der Assistant Coach,
der hat auch den Sieg dann direkt eingefahren mit seiner Mannschaft. Es ist mal wieder in Iserlohn eine sehr, 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 sehr schwierige Saison. Und Greg Poss ist der jetzt gehen musste. Auch da, finde ich, hat man schon früh in der Saison auch alle Karten ausgespielt. Du hast, ich glaube, dreimal nachverpflichtet
Spieler
und du getauscht. Hast jetzt den Head Coach auch entlassen.
Viele Optionen hast du nicht mehr, das stimmt.
Viele Karten schon.
Da muss jetzt irgendwas passieren.
Aus der Hand gegeben.
Ja, ja. Das ist absolut richtig.
Also auch da haben wir natürlich nochmal den O-Ton, wie wir sagen. Die Stimme.
Wir wollten, wir wollten jemanden von Iserlohn heute in die Sendung natürlich holen, um da auch die neuesten Entwicklungen irgendwie zu bekommen, aber da wollte niemand.
Genau. Sind gerade beschäftigt, auf der Suche vielleicht nach einem neuen Head Coach. Mikey, aber du hast nochmal die Stimmen vom Wochenende zu diesem Thema.
Genau. Herr Hommel war im Interview gestern und das wollen wir uns natürlich nochmal anhören.
Ja, wir haben ja viele Gespräche geführt in den vergangenen Tagen. Es gab nicht nur einen Austausch zwischen Spielern und Trainern, sondern auch unsere Geschäftsführung, meine Wenigkeit und der Trainer hatten ein Meeting. Und mit Sicherheit haben wir in Bremerhaven im ersten oder einen kleinen Impuls gesehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass verschiedene Mechanismen wieder einmal reingekommen sind in diesem Spiel. Und für uns ist es somit eine Thematik gewesen, wo wir einfach das Gefühl haben, dass wir in dieser Konstellation das Ruder gerade nicht rumreißen.
Die Frage ist natürlich, haben sich auch viele Fans gestellt, warum wurde das Greg Poss nicht mehr zugetraut?
Ich glaube, wenn man das zweite Drittel gesehen hat, dass man nur einen Schuss aufs Tor hatte in den Spielen zuvor, hat man auch wenig Impulse gesehen über die Konstanz. Und da muss man dann auch einfach sagen, wir sind in einer Situation, das ist ein Dilemma, wo wir uns rausarbeiten müssen. Aber dafür müssen dann auch so Kleinigkeiten einfach konstant funktionieren. Und wie ich gerade angesprochen habe, mit einem Schuss aufs Tor, auch wenn es auswärts ist gegen einen starken Gegner, kann man natürlich auch dann nicht viel gewinnen.
Ja, am Ende ist es dann immer der Trainer, wenn man so will. Vielleicht ist es einfach auch die Mannschaft. Da muss sicherlich auch Christian Hommel nachdenken, ob das von der Zusammenstellung gerade so passt.
Die jüngste Mannschaft der Liga.
Genau, wird natürlich, wenn du einen neuen Weg gehen willst, dann auch manchmal nicht so mit dem richtigen Kredit versehen, sondern ja, dann ist es egal, wie du es gemacht hast. Du kriegst erstmal auf den Deckel. Das ist auch klar, weil wenn du so weit unten drin stehst mit, ich glaube, was haben wir gesagt, 60 Gegentoren jetzt, ist das natürlich ein Brett, also ja, da kannst du nicht viel schönreden.
Keine Frage, aber das ist genau auch das, dass du natürlich früh in den Panikmodus gerätst und das sind wir wieder bei Auf- und Abstieg, bei einem meiner Lieblingsthemen auch, aber natürlich ist es zieht sich ja auch durch bei Iserlohn in den letzten Jahren und da kommt dann auch keine Kontinuität ein, weil jetzt hast du 4 oder 5 Trainer in den letzten 4 Jahren, auch da wächst halt dann am Ende nichts und ich bin ein großer Befürworter dieses Vertrauens, dieses Wachsens, dieses Stamms, den du brauchst, den du auch halt nicht über 2 Monate aufbauen kannst, sondern sowas ist halt auch Aufbauarbeit mal über 2, 3 Jahre.
Aber
dass dir das als so ein Club, der natürlich auf keinen Fall absteigen will, verdammt schwer fällt, das verstehe ich auch. Und deswegen haben wir da die Problematik in der Problematik.
Und weil natürlich ganz kurz noch eingewebt sozusagen in die Analyse, das klang ja auch ein wenig raus, auch jetzt im Interview bei Christian. Und das ist auch nur voll normal, das betrifft übrigens auch Düsseldorf. Du hast ja nicht nur als sportlicher Leiter final darüber zu entscheiden. Du musst es dann absegnen und bist der, der in der Verantwortung steht, weil das ist die Jobbeschreibung.
Genau.
Aber natürlich gibt es Gesellschafter, natürlich gibt es geschäftsführende Gesellschafter,
genau,
auch in Iserlohn, je nachdem wo, jetzt in Düsseldorf ist dasselbe, die natürlich auch dann vielleicht in einer Art Panik verfallen und sagen, Moment, so kann es nicht weitergehen, wir müssen irgendwas machen. Und dann musst du das möglicherweise eben auch nach unten weiterdrücken. Und dann ist es am Ende, in dem Fall jetzt der Trainer und Greg Poss, auch wenn ich zugeben muss, das konnte ich verstehen in der Analyse bei Christian Hommel. Diese Impulse habe ich auch nicht gesehen von der Bande. Er wirkte extrem ruhig, extrem lethargisch, auch wenn es nicht jeder Trainer da rumspringen muss wie ein HB-Männchen. Auch das Interview war schon sehr, sehr, also nach der Niederlage am Donnerstag, glaube ich, das war schon gefühlt im absoluten Depri-Modus. Und da war ich mir eigentlich auch schon sicher, er wusste eh schon, dass das passiert. Das war eigentlich schon klar. Das hatte, glaube ich, auch mit dem Ausgang der Partie dann nicht direkt so viel zu tun. Es sei denn, gewinnen das Ding irgendwie 9-1.
Ja.
So, das ist meine zusammenfassende Analyse.
Aber auch jetzt gestern hat sich ein langjähriger Roosters-Spieler, Andi Jeneke, war im Interview auch geäußert. Und ich glaube, wenn man diese Antwort jetzt hört, ja, glaube ich, war vielleicht auch ein Teil der Mannschaft froh, dass da entweder was passiert ist oder dass das Thema endlich vom Tisch war.
Ja, ich glaube, nach dem gestrigen Tag haben wir alle eine kleine Aufbruchstimmung. Es ist nie schön, wenn ein Trainer gefeuert wird, aber am Ende müssen wir den Schwung nutzen und einen Umschwung hinbekommen. Denn ja, die Stimmung davor ist im Keller gewesen, wir haben genug verloren und das muss jetzt enden. Und von dem her sind wir alle bereit für einen Neuanfang.
Also dieses Wort Aufbruchsstimmung.
Aufbruch, Neuanfang, Stimmungstief, da hast du eigentlich alles dabei.
Ja, genau. Also bleibt zu hoffen, dass für Iserlohn jetzt der Trainerwechsel hilft und sie da unten rauskommen. Und mal schauen, wer jetzt dann als Headcoach wirklich noch kommt.
Und ich sag euch, da hast du Bewerbungen auf dem Tisch, dass es raucht.
Ja, kleiner Stapel.
Ja, ich weiß auch von ein paar, die vor Jahren DL trainiert haben, irgendwie, die hast du gar nicht mehr im Hinterköpfchen. Die fragen mittlerweile an, hey, an wen kann ich mich wenden? Iserlohn, da ist doch ein Trainerposten frei.
Ja. Wir haben auch noch schnell,
interessante Namen.
Während ihr gequatscht habt, noch schnell eine Umfrage gestartet im Wahnsinn. Chat.
Wie viele Umfragen haben wir denn?
Können die Leute überhaupt noch mithalten? Wir sind hier heute das Barometer des deutschen Eishockeys.
Ja.
Und zwar zur Trainerentlassung in Iserlohn, ob sie richtig oder falsch war. 62% sagen richtig, 37% falsch. Ich bin auch grundsätzlich ein Vertreter, nicht immer schnell den Trainer entlassen, weil der Trainer ist schuld, sondern am Ende sind es ja irgendwo die Spieler.
Ist das für dich jetzt schnell? Frage?
Ich glaube, so wie Iserlohn jetzt drauf war, die letzten Spiele, hätte man es wahrscheinlich schon ein paar Spieltage früher machen können. Aber auch hier, ich bin nicht in der Mannschaft dabei, ich bin beim Training nicht dabei, ich weiß nicht, wie die Stimmung ist. Aber jetzt von außen drauf geschaut, natürlich wäre wahrscheinlich ein Trainerwechsel oder ein anderer Impuls früher besser gewesen. Dann würde man vielleicht nicht ganz unten stehen, aber ich glaube trotzdem, Iserlohn immer noch trotzdem, sage ich mal, in dem unteren Bereich.
Mike, ich habe auch gesagt, da gehen sicher Tonnen von Bewerbungen ein.
Ja.
In Iserlohn. Unter anderem haben wir einen Anruf abgefangen, weil wir so investigativ, glaube ich, unterwegs sind.
Ja.
Und haben mal geschaut, wer sich da unter anderem vielleicht alles bewirbt.
In diesem
ist ganz, Internet. Ist nicht ganz
wir so ernst gemeint. Wir haben einen Screenshot bekommen, ja.
Das ist nur euer schlechter Humor.
Es gibt keinen schlechten
Humor. Nein, das ist nicht ernst. Aber who knows?
Sehr schön.
Sind wir durch.
Haben wir die Lage der Liga mal kurz in zwei Stunden abgehandelt. Also,
waren wir echt kurz unterwegs, sollen wir noch weitermachen.
Ich gebe für alle Podcast-Hörer den kleinen Tipp, das verändert die Stimme nur marginal in 1,25-facher Geschwindigkeit hören.
Kann man schneller.
Kleiner Expertentipp, ja, und du nimmst einfach auf einer Autofahrt noch viel mehr wahr, du kannst viel mehr Podcasts hören, so auch diesen. Einfach ein bisschen upspeeden, das Ding, du hörst dich nicht besonders anders an, vielleicht sogar besser übrigens.
Okay, das kann durchaus sein.
Muss man machen.
Ja, ich verneine
das. Hör dir deine Stimme mal an mit ein bisschen mehr Speed.
Alles klar.
Ja. Das hört sich durchaus amüsant an.
Ja. So, apropos Speed,
mit Speed geht es auch weiter in der Woche, was Spieler angeht. Am Mittwoch, wie gesagt, Köln gegen Schwenningen. Mhm. Donnerstag auch ein neudeutscher Doubleheader, glaube ich, heißt das doch, oder? Augsburg gegen Frankfurt und Iserlohn gegen Mannheim.
Ja.
Und dann am Freitag wieder 5 Spiele inklusive Konferenz. Samstag Mannheim gegen Augsburg.
Das ist doch endlich mal wieder so ein Eishockey-Programm. Weißt du mal, die ganze Woche Eishockey.
Ja, Wahnsinn. Sonntag natürlich auch wieder 7 Spiele. Das ist schon gut was unterwegs. Und nächste Woche Dienstag, Halloween, auch 5 Spiele inklusive Konferenz. Ja, die Halloween-Konferenz.
Siehste.
Herrlich. Herrlich.
Verkleidest du dich da?
Nee.
Bist gar nicht da.
Ich verkleide mich an Karneval, wie es sich für einen Rheinländer gehört. Das andere ist neumodischer Kram. Da will ich nichts mit zu tun haben.
In deinem Alter, klar.
In diesem Sinne, Maike, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Maike, danke.
Danke.
Magic. Und vor allem natürlich danke euch da draußen fürs Zusehen. Danke, ich danke mir auch.
Danke
und
für die weißen Flaggen und geworfenen Handtücher draußen von der Redaktion.
Danke an Fritz von Ton und Taxis. Ja. Freuen wir uns auf das Retro-Spiel. 5. November nochmal der Hinweis, wenn es dann 2 Menschen am Mikrofon gibt und das alles ein bisschen nostalgisch wird in Augsburg gegen Nürnberg. Aber vorher jede Menge Penny DL hier bei uns bei Magenta Sport. Ihr kennt das Programm, ihr wisst, wo Eishockey zu sehen ist. Ansonsten, wenn ihr es nicht wisst, dann wusstet ihr es schon immer. Habt ihr das verstanden?
Nee.
Nice. Sehr gut, so soll es sein. Tschüss.
Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.